Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zu einer Gastveranstaltung der Grünen Wirtschaft hier im Kepler-Salon begrüßen. Mein Name ist Martina Bruckner. Ich bin Mitglied der Landesleitung der Grünen Wirtschaft. Die Grüne Wirtschaft ist der Verein der grünen Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich und wir stehen für eine nachhaltige, solidarische und ökosoziale Wirtschaft und wir wollen das mit Kreativität, mit Innovationsgeist und mit Fantasie unter die Leute bringen. Was uns Unternehmerinnen und Unternehmer verbindet, ist die Freude an der Selbstständigkeit, die Verantwortung für die Umwelt und für die Gesellschaft. Globalisierung, Bevölkerungsentwicklung, Ressourcenknappheit, Klimawandel, die Finanzkrisen, Wohlstandsverteilung, das sind alles zentrale Themen, die dringend Antworten bedürfen und zwar nicht nur von der Politik schlechthin, sondern auch von der Wirtschaft. Wir, die grüne Wirtschaft, wir mischen uns ein, wir gestalten mit. Wir wollen als innovative und nachhaltige Vertretung nicht nur in der Wirtschaftskammer aktiv sein, sondern auch in allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Fragen unseren Beitrag leisten. Seit dem Jahr 2005 sind Vertreterinnen und Vertreter der grünen Wirtschaft in allen Bundesländern unterwegs und diskutieren über solche Themen, die uns und wie wir meinen auch der Gesellschaft auf den Nägeln brennen. Wir kommen mit Wirtschaftstreibenden aus unterschiedlichen Branchen zusammen. Ja, und unsere Kernbotschaften reichen von dem Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter über eine Reform des österreichischen Steuersozialsystems, über Verwaltungsreformen bis hin zu dem Nachdenken über eine Wirtschaft ohne Wachstum. Die grüne Wirtschaft ist ein Teil der Grünbewegung, aber nicht nur. Wir sind offen für alle Unternehmerinnen und Selbstständigen, auch außerhalb des traditionellen Polit- und Parteienspektrums. Ich habe gesagt, wir mischen mit und wir gestalten mit. Wir wollen das mit konkreten und umsetzbaren Ideen machen. Und in diesem Sinn freut es mich ganz, ganz besonders, unseren Bundessprecher Volker Plass heute in Linz begrüßen zu dürfen. Ich grüße dich herzlich, Volker. Herzlich willkommen in Linz. Unter dem Motto, Sie sehen es hier nicht an der Wand, aber Sie haben es an der Einladung gesehen, Ideen zum Umsteuern, wird er die Position der grünen Wirtschaft zur Reform des Steuer- und Sozialsystems in Österreich vorstellen, mit den Forderungen, die Sozialversicherungen abzuschaffen, das Gesundheits- und Pensionssystem aus den Steueraufkommen zu finanzieren, und zwar mit einer Universalabgabe, mit einem Pauschalbetrag, die, wie wir sagen, für jeden einsichtig quasi auf einem Bierdeckel, ich gebe zu, das haben wir übernommen, von wem auszurechnen ist. Im Anschluss an den Impulsvortrag, den Volker Plass liefern wird, sind Sie herzlich eingeladen zur Diskussion und zum Fragenstellen. Und wir die Grüne Wirtschaft Oberösterreich, würden uns freuen, wenn wir den Abend gemeinsam mit Brötchen und Getränken ausklingen lassen können. Zur Diskussion selber. Sie merken, ich habe ein Mikrofon in der Hand. Die Veranstaltung wird wie andere Veranstaltungen im Kepler-Salon aufgezeichnet. Ich darf Sie daher ersuchen, sobald Sie Fragen stellen wollen oder mitdiskutieren wollen, zu warten, bis dieses Mikrofon zu Ihnen gewandert ist. Andernfalls kann man das dann im Beitrag nicht mehr gut nachhören. Ja, nun darf ich das Wort an Markus Püringer, den Moderator des Abends, übergeben, den ich hiermit auch herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Markus Püringer, Gemeinderat der Linzer Grünen. Ja, und Ihnen darf ich einen interessanten Impulsvortrag und eine spannende Diskussion wünschen. Danke.
Die Martina Bruckner hat jetzt mich quasi schon vorgestellt. Ich bin Gemeinderat in Linz und selbstständig auch tätig im Bereich von Supervision und Coaching. Der Volker Plass ist schon vorgestellt worden, Bundessprecher und auch Gründer quasi der Grünen, oder Mitbegründer der Grünen.
Mit anderen, ja.
Mit anderen vor 12 Jahren, wie wir im Vorgespräch gerade festgestellt haben, ist da die grüne Wirtschaft aufgebaut worden und er ist eben Bundessprecher seither. Und ansonsten selbstständiger Werbegrafiker, wenn du selbst noch was zu dir sagen willst, ist das dann auch noch gerne möglich. Vielleicht noch kurz zum Ablauf des heutigen Abends. Für das Referat, das der Volker Blass jetzt halten wird, sind in ungefähr 30 bis 40 Minuten anberaumt. Du wirst dann aufstehen, ich werde mich dann da hinsetzen. Und danach wird dann eine Diskussion, Fragen-Diskussion geben. Und das Ende ist auf jeden Fall für den offiziellen Teil auf jeden Fall bis 20:30 irgendwie anberaumt. Also länger soll es nicht dauern, wie die Martina schon gesagt hat. Gibt es dann da auch noch Möglichkeiten, dass das vielleicht im lockeren Gespräch dann auch ausklingen wird. Gut, soweit zum grundsätzlichen Ablauf. Ja, dann übergebe ich an dich und du wirst vielleicht auch das Rätsel klären, von wem dieser Begriff der Bierdeckelsteuer, wer den geprägt hat.
Ich glaub, das weiß ich eigentlich gar nicht.
Ja. Naja. Okay. Ich sitze mit euch, der Herr.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse. Herzlich willkommen an einem zwar nicht sehr, vom Wetter her nicht sehr schönen Sommerabend, aber es gibt ein Alternativprogramm. Also ich trete auch gegen die portugiesische Fußballnationalmannschaft an. Deswegen freut es mich, dass so viele gekommen sind. Obwohl die Martina Bruckner ja einige Pointen meines Referates schon verraten hat, worauf es hinausläuft. Ja, wir machen uns seitens der grünen Wirtschaft ganz, ganz intensiv Gedanken über unser Sozialsystem und über unser Steuersystem. Und das ist ja etwas, was jeden von uns betrifft. Wie viel bleibt denn von dem übrig, was wir monatlich hart erarbeiten, wofür wir Leistungen erbringen? Wie viel nimmt uns der Staat weg? Ja, obwohl wir ja diese Terminologie gar nicht so gern haben, weil der Staat sind ja wir alle und von unseren Steuergeldern werden ja ganz wesentliche Leistungen, ganz wesentliche Einrichtungen des Gemeinwesens auch finanziert. Wie viel führen wir an die Sozialversicherungen ab, um unser Gesundheitssystem, unsere Pensionsvorsorge zu finanzieren? Also das sind eigentlich alles sehr brennende Fragen, die uns alle betreffen. Markus Bühringer hat es schon einleitend erwähnt, ich bin seit 12 Jahren Bundessprecher der grünen Wirtschaft, bin in diesen 12 Jahren viel herumgekommen und wenn man mit Selbstständigen, mit Kleinunternehmerinnen, mit Einpersonenunternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmern spricht, die ja in ihrer Zahl immer mehr werden, ja, die Wirtschaftskammer hat mittlerweile weit über 50% Einpersonenunternehmer als Mitglieder, dann stellt man fest, dass die Steuerbelastung in Österreich, obwohl es immer heißt, Österreich hat so eine hohe Steuerbelastung, gar nicht das wesentliche Thema ist. Am meisten klagen die Menschen über die hohen Sozialversicherungsbeiträge. Also wenn man mit einem durchschnittlichen Kleinunternehmer spricht, ist nicht die Steuervorschreibung das große Thema, sondern die vierteljährliche SVA-Beitragsvorschreibung. Da haben die Leute ein bisschen Angst davor. Ja, darüber wird geschimpft, darüber wird geklagt. Weil die Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge gerade bei den Geringverdienern sehr groß ist. Darauf komme ich dann im Detail zu sprechen. Und das, was wir generell feststellen, dieser Unmut mit den Sozialversicherungen, der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft, der SVA, das dauert ja schon einige Zeit an. Und das ist letztendlich so ein Spiegelbild der Entwicklung unseres Wirtschaftslebens. Das Sozialversicherungssystem, das ist ja vor über 100 Jahren entstanden. Das geht im Wesentlichen zurück auf den Otto von Bismarck, der Ende des 19. Jahrhunderts. Naja, er war kein wirklicher Sozialreformer. Er war so ein bisschen überzeugt, man sollte etwas für die Armen tun, aber Otto von Bismarck war auch mit einer entstehenden Arbeiterbewegung konfrontiert und sein Kalkül war ein zweiseitiges. Einerseits wollte er schon ein bisschen was tun, auf der anderen Seite hat er auch ganz klar gesagt, wenn wir den arbeitenden Massen sinngemäß auch ein bisschen soziale Sicherheit bieten, dann bringen wir die sozusagen zur Vernunft und halten sie von allzu blutigen Revolutionen ab. Also das war so ein durchaus ein Kalkül von Otto von Bismarck. Ja? Aber man darf nicht vergessen, 1880 und folgende, es hat eine Unfallversicherung das erste Mal gegeben, es hat eine allgemeine Krankenversicherung gegeben, es hat das erste Mal eine allgemeine Altersvorsorge gegeben. Das waren damals Revolutionen. Damals gab es ja nur sehr, sehr partikuläre Sozialversicherungen, einzelne, zum Beispiel bei uns sind die bei den Selbstständigen, einzelne Meisterkrankenkassen oder irgendwelche Fürsorgeanstalten der Witwen und Waisen, der Bäckerinnung und so weiter. Das heißt, es gab ein Sozialsystem damals im heutigen Sinne gar nicht und das wurde damals eingeführt und war eigentlich eine Revolution. Und unser heutiges Sozialsystem fußt in seiner Philosophie eigentlich nach wie vor auf diesen Gedanken Otto von Bismarcks. Und in anderen Ländern der Welt, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, hat das viel, viel länger gedauert, bis man dort zur Überzeugung gekommen ist, nein, es ist nicht so, dass jeder für sich, nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern auch die Gesellschaft hat prinzipiell eine Verantwortung den Armen gegenüber, denen, die es aus irgendwelchen Gründen nicht zu Reichtum geschafft haben, die aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sind, für sich selbst vorzusorgen. Und Franklin D. Roosevelt hat da sehr, sehr wesentliche Beiträge auch zu diesem Meinungsumschwung und zu dieser Debatte in den Vereinigten Staaten geleistet. Wenn man sich das österreichische Sozialversicherungssystem anschaut, und das ist ein sehr vereinfachtes Abbild, ja, dann sieht das ungefähr so aus. Ja. Also wir haben hier die drei Bismarckschen Säulen, wir haben die Unfallversicherung, wir haben die Krankenversicherung und die Pensionsversicherung. Und man sieht, dass bei der Unfallversicherung und bei der Pensionsversicherung das Ganze noch relativ homogen abläuft. Große Teile der Menschen, die in Österreich leben, sind in einer Versicherungsanstalt versichert. Aber gerade bei den Krankenkassen ist es sehr, sehr aufgesplittert. Wir haben einerseits die neuen Gebietskrankenkassen, große Betriebskrankenkassen, zum Beispiel die Wiener Verkehrsbetriebe haben eine eigene riesige Betriebskrankenkasse. Wir haben dann die SVA der gewerblichen Wirtschaft, viele, die heute anwesend sind, werden bei der SVA versichert sein und sind da direkt betroffen. Und dann haben wir noch jede Menge Sonderversicherungsanstalten, die dann auch noch dazukommen. Um zu verstehen, dass das Ganze nur ein sehr grobes Abbild ist, allein was sich im Bereich der Krankenkassen und Krankenfürsorgeanstalten abspielt, habe ich hier aufgelistet. Also insgesamt 35 Krankenkassen und Krankenfürsorgeanstalten, die historisch gewachsen sind und nichts ist in Österreich so stabil wie etwas, was irgendwann einmal entstanden ist. Das bleibt dann meistens für immer. Und diese ganzen Krankenkassen und Krankenfürsorgeanstalten sind auch heute noch sozusagen am Markt und bilden das einen ganz wesentlichen Teil des Gesundheitssystems. Und jetzt ist natürlich die Welt in den Jahren 1880 bis 2012 nicht stehen geblieben. Die Wirtschaft wandelt sich. Zwischen dem klassischen Arbeitnehmertypus und dem klassischen Arbeitgebertypus, also hier vielleicht der Industrielle mit Zylinder und Zigarre, ja, und Chauffeur und der Arbeiter, der im blauen Trillich am Fließband steht, das sind Bilder, die vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts noch gestimmt hat. Das sind Klischees, die heute einfach nicht mehr stimmen. Ja, zwischen diesen klassischen Erwerbsformen sind sehr, sehr viele Lebensentwürfe, Arbeitsmodelle entstanden, die sich einfach nicht mehr klar den Arbeitgebern oder den Arbeitnehmern zurechnen lassen. Die Ein-Personen-Unternehmen sind ein ganz klares Beispiel dafür. Ja. Sowohl die Gewerkschaften als auch die Wirtschaftskammer versagen in der Interessensvertretung dieser Hunderttausenden Personen. Ja, und für die ist auch das herkömmliche Sozialversicherungssystem eigentlich längst nicht mehr adäquat. Erwerbsverläufe sind nicht mehr so stabil wie früher. Die Menschen wechseln zwischen Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit hin und her. Es gibt viele Menschen, die beides gleichzeitig machen. Die sind dann mit sehr unangenehmen Doppelt- und Dreifachversicherungen konfrontiert und so weiter und so fort. Das heißt, man merkt, dass es hinten und vorn eigentlich nicht mehr wirklich passt. Auch so eine schöne Zahl, bei den SVA-Versicherten sind 56% Ein-Personen-Unternehmen. Nicht? Also das ist eine ganz, ganz große Menge der Versicherten, die eigentlich in einer Unternehmerversicherung sind, die viele Leistungen maßgeschneidert hat für den klassischen Unternehmer, der einen großen Betrieb führt und merken, dass diese Versicherungsleistungen für sie eigentlich nicht mehr adäquat sind. Und wir haben gerade im Bereich der Selbstständigen unter Ein-Personen-Unternehmen ein relativ großes Armutsproblem. Das Durchschnittseinkommen der Selbstständigen ist zwar noch relativ moderat, das liegt geringfügig über dem der Unselbstständigen mit etwa 23.000 Euro. Das Durchschnittseinkommen ist allerdings eine sehr relative Größe. Wenn ich 10 Personen habe, 9 Bettler und einen Milliardär, dann habe ich 10 Millionäre im Durchschnitt. Also das sagt sehr wenig aus. Deswegen ist es wesentlich interessanter, wie hoch ist denn das Medianeinkommen. Und das Medianeinkommen, das errechnet sich so, wenn ich alle, sage ich jetzt einmal 500.000 Selbstständigen, die es in Österreich gibt, ich sage jetzt einmal 500.000, in einer Reihe aufstelle und schaue, wie viel verdiente der, der genau in der Mitte steht, dann kommt man drauf, dass dieses Medianeinkommen bei nicht einmal 1.000 Euro im Monat liegt. Ja, das heißt, die Hälfte aller Selbstständigen verdient weniger als 1.000 Euro im Monat, die Hälfte mehr. Ich muss immer gleich dazu sagen, das ist auch nur ein Teil der Wahrheit, weil wir alle haben gerade miterlebt, dass der Karl-Heinz Grasser eine Steuererklärung mit 13.000 Euro Jahreseinkommen abgegeben hat. Das sind seine gewerblichen Einkünfte. Das mag auch stimmen, weil einerseits rechnet er sich vielleicht arm. Auf der anderen Seite hat er natürlich Einkünfte, die nicht aus der gewerblichen Tätigkeit kommen, sondern Kapitaleinkünfte. Er ist Begünstigter einer Stiftung und so weiter. Das heißt, das sind nicht nur Arme, aber viele davon haben eine äußerst prekäre Arbeits- und Lebenssituation. Ja, ich merke das auch, wenn ich mit den Menschen spreche. Man glaubt gar nicht, welch prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse die Menschen auf sich nehmen, um diesen Traum von der Selbstständigkeit leben zu können. Ja, gute Frage, ich glaube brutto. Aber ich weiß es jetzt nicht. Tut mir leid, ja, das müsste man präzisieren. Ja. Wobei, da ist es dann auch schon fast wurscht, muss man ehrlich gesagt.
Genau. Naja, genau. Wenn das über dem durchschnittlichen, was
glaube,
alle haben, dann ist es brutto, glaube, dann muss es ja brutto wert
sind,
sein.
Ich glaube, es sind Bruttogelder. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben in diesem Bereich ein Problem. Ja, viele Menschen, die, obwohl sie gern selbstständig sind, eigentlich sehr, sehr wenig verdienen. Und wir haben auch eine ziemlich große Armutsgefährdung. Da gibt es recht gute Zahlen von der Statistik Austria, die einzelnen Berufsgruppen analysiert. Und die Berufsgruppe, die am meisten armutsgefährdet sind, das sind die Hilfsarbeiterinnen mit etwa 12% Armutsgefährdung. Bei Facharbeitern und bei Angestellten ist die Armutsgefährdung dann rapid sinkend, bei Angestellten fast nicht mehr vorhanden. Aber bei den Selbstständigen ist sie mit 9% am zweithöchsten. Ja. Das heißt, wir sehen, es gibt eine ganz, ganz große Spreizung in den Einkommen. Es gibt einige, die sehr, sehr gut verdienen, aber auch viele, die sehr schlecht verdienen, aber trotzdem gerne selbstständig sind und nicht unbedingt in die Selbstständigkeit gedrängt worden sind. Und da ist etwas ganz, ganz wesentlich. Und das ist eine der wichtigsten Grafiken meines Erachtens, die es in dem Bereich gibt. Wir alle sagen ja, es wäre gerecht, wenn diejenigen, die wenig verdienen, auch prozentuell wenig an Steuern und Abgaben zu leisten haben. Und diejenigen, die viel verdienen, sollen auch prozentuell mehr leisten. Hoppla. Und wenn man sich das genau anschaut, das ist eine Grafik für die unselbstständigen Haushalte, weil es für die Selbstständigen keine detaillierten Zahlen gibt bei der Statistik Austria, aber im Wesentlichen läuft es natürlich bei den Selbstständigen genauso. Das ist die Lohnsteuer. Ja, also wir haben unten die Einkommenshöhe der Haushalte, also das ärmste Zehntel und das reichste Zehntel der Haushalte. Und man sieht, dass die Lohnsteuerbelastung, dass es hier noch etwas gibt, was man Progression nennt. Ja, also die wenig verdienen, zahlen wirklich wenig Steuer, auch prozentuell gesehen. Und die viel verdienen, zahlen relativ viel prozentuell gesehen. Und absolut natürlich auch. Und dann kommen die Sozialversicherungsbeiträge dazu. Und die Sozialversicherungsbeiträge sind ja proportional. Da bezahlt jeder denselben Steuersatz oder Abgabensatz. Und ich habe noch Folgendes, ich habe eine Höchstbeitragsgrundlage. Ab einer gewissen Einkommenshöhe muss ich ja keine Sozialversicherungsbeiträge mehr zahlen. Das heißt, diese Fläche wird da immer schmäler, ja, weil diejenigen, die wirklich sehr viel verdienen, die haben schon Teile ihres Einkommens, die gar nicht mehr sozialversicherungspflichtig sind. Und dann kommen ja noch die indirekten Steuern dazu. Das sind Umsatzsteuer, Tabaksteuer, Mineralölsteuer. Und da habe ich folgenden Effekt, dass ich hier im Bereich der Geringverdiener, die müssen eigentlich ihr gesamtes Einkommen in den Konsum stecken, während die Gutverdiener ja einen großen Anteil ihres Einkommens sparen können oder für Ausgaben verwenden können, die der Mehrwertsteuer zum Beispiel gar nicht unterliegen. Die kaufen Goldbarren, die kaufen Aktien, die kaufen Immobilien. Alles steuerfrei. Ja? So dass ich folgenden Effekt habe, die Progression der Lohnsteuer wird durch die anderen Steuern und Abgaben eigentlich zunichte gemacht. Und ich habe eigentlich das, was man so salopp schneller mal Flat Tax bezeichnet. Ja? Dass ich eigentlich, nicht ganz, das gebe ich schon zu, aber eigentlich in Österreich über das Steuersystem keinerlei Umverteilung habe, prozentuell gesehen. Ja? Die ärmsten Haushalte liefern prozentuell fast genauso viel ab wie die reichsten Haushalte. Die Umverteilung passiert in Österreich hauptsächlich über die Transferleistungen, nicht über das Steuer- und Abgabensystem. Und wir sehen hier ganz klar, dass die Sozialversicherungsbeiträge, speziell bei den niedrigen Einkommen, eigentlich ein ganz, ganz großes Problem sind. Mit der SVA gibt es ganz, ganz große Unzufriedenheit. Das ist ja im letzten Jahr verstärkt auch in die Medien gekommen. Deswegen gibt es jetzt auch, das haben Sie vielleicht auch schon in den Medien gehört, soll jetzt in den nächsten Tagen gestartet werden, eine große SVA-Umfrage. Alle Versicherten der SVA sollen das erste Mal um ihre Meinung gefragt werden. Wenn es wen interessiert, ich kann dann auf das im Detail noch eingehen. Also wir sind da sehr, sehr skeptisch, was diese Umfrage betrifft. Ich glaube, das ist eine große politische Show und da wird nicht sehr viel herauskommen. Das möchte ich aber jetzt im Detail gar nicht behandeln. Große Unzufriedenheit mit der SVA. Warum? Weil die Versicherten der SVA krass anders behandelt werden wie die Unselbstständigen. Wir haben einerseits diese sogenannten Mindestbeitragsgrundlagen. Ich komme dann im Detail noch dazu. Wir haben Selbstbehalte beim Arztbesuch. Das haben unselbstständig Beschäftigte nicht. Wir haben kein gesetzliches Krankengeld, obwohl das in manchen Fällen dringend notwendig wäre. Wir haben speziell Frauen, bei Schwangerschaft sind ganz klar diskriminiert, weil es eine sehr schlechte Wochengeldregelung gibt. Und wir haben auch noch wesentlich höhere Pensionsbeiträge in der SVA als in der Pensionsversicherungsanstalt. Vielleicht ganz kurz zu den einzelnen Punkten. Mindestbeitragsgrundlagen, das ist eine ganz große Belastung. Speziell für die Geringverdiener. Es ist ja so, dass die Unselbstständigen bis zu einem Betrag von 376 Euro geringfügig beschäftigt sind und überhaupt keine Sozialversicherung bezahlen müssen. Und für alles darüber werden, bei allen Einkommen darüber, werden die Sozialversicherungsbeiträge direkt, konkret am tatsächlichen Einkommen bemessen. Bei den Selbstständigen ist das nicht so. Selbst in Jahren, wo ganz wenig verdient wird oder wo ein Jahr vielleicht sogar mit einem Minus abgeschlossen wird, sagt der Gesetzgeber, du musst auf jeden Fall etwas bezahlen. Da werden fiktive Gewinne angenommen, die sogenannten Mindestbemessungsgrundlagen. Ja, willkürlich festgelegt, sagt der Gesetzgeber, auf jeden Fall, auch wenn du einen Verlust gemacht hast, auf jeden Fall sagen wir, du hättest einen fiktiven Gewinn von 650 bis 670 Euro gemacht und von diesen Mindestbeitragsgrundlagen werden deine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt. Und das führt dazu, wenn ich nichts verdiene, aber trotzdem Beiträge abliefern muss, dass eigentlich die Beitragsbelastung, je näher ich zu Null komme, ins Unendliche wächst. Nicht? Also Division durch Null, das geht rasch gegen Unendlich. Ne? Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Belastung für diejenigen, die ganz wenig verdienen. Ein Vergleich, zwei Personen, die beide brutto 400 Euro im Monat verdienen, Teilzeitbeschäftigte oder ein Selbstständiger, dem es ganz schlecht geht, ja? Da zahlt der unselbstständige Kranken, also Sozialversicherungsbeiträge von 56 Euro und dann kommen noch Dienstgeberbeiträge dazu, das ist ganz klar. Während der Selbstständige 215 Euro bezahlt. Also da sieht man ganz krass diese Ungleichbehandlung. Einmal sind 14% zu bezahlen und einmal über 50%. Das ist eine ganz klare Schlechterstellung, die natürlich daraus entstanden ist, dass man gesagt hat, naja, die Unternehmer, die haben halt einmal ein schlechtes Jahr, aber sie leben ohnehin von ihrem Vermögen, von ihrem Cashflow. Der Karl-Heinz Grasser wird dieses schlechte Jahr schon aushalten. Aber mittlerweile gibt es sehr viele Selbstständige, die immer sehr, sehr wenig verdienen und die deswegen permanent von sehr hohen Sozialversicherungsbeiträgen belastet sind. Keine Einzelfälle. 50% der SVA-Versicherten haben Einkünfte unterhalb dieser Mindestbeitragsgrundlagen. Das ist ein manifestes Problem, das nicht nur Einzelfälle betrifft. Deswegen die Forderung, man möge doch diese Mindestbeitragsgrundlagen endlich auf diese Geringfügigkeitsgrenze absenken, wenn ein unselbstständig Beschäftigter schon bei 400 Euro voll kranken- und pensionsversichert ist, müsste das doch für einen Selbstständigen auch gelten. Das war eigentlich schon ausverhandelt. Es hat innerhalb der SVA eigentlich einen Konsens aller politischen Fraktionen gegeben. Ja, es ist wichtig, diese Mindestbeitragsgrundlagen abzusenken. Wir haben ein Problem. Dann ist das Sparpaket gekommen. Und dieses Sparpaket hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, die ÖVP-Wirtschaftsbündel, die einerseits in der Kammer das versprochen haben, haben dann im Parlament beim Sparpaket die Hände gehoben und haben gesagt, na, das geht sich doch alles nicht aus. Wir müssen sparen. Also ist die Beitragssenkung in der Krankenversicherung vollkommen abgesagt worden und in der Pensionsversicherung ist es auf die übernächste Legislaturperiode verschoben worden. Das habe ich überhaupt zum ersten Mal erlebt. Also dass eine Regierung uns auf die nächste Legislaturperiode vertröstet, das kommt ja immer wieder vor, aber dass man schon auf die übernächste Legislaturperiode vertröstet wird, das ist doch einmalig, wir haben es gerade erlebt. 20% Selbstbehalt beim Arztbesuch, ganz kurz. Ist ungerecht, weil es alle zu gleichen Ausmaß, in gleichem Ausmaß trifft und es ist gesundheitspolitisch äußerst unsinnig. Wenn ich jede Leistung einem Selbstbehalt unterwerfe, hat das überhaupt keine Steuerungsfunktion im Gesundheitssystem. Da werden sogar gesundheitspolitisch erwünschte Verhaltensweisen bestraft, unter Anführungszeichen. Das heißt, da wäre unsere Forderung, die Selbstbehalte beim Arztbesuch auch ersatzlos abzuschaffen. Die SVA hat etwas anderes vorgeschlagen, das gibt es seit dem 01.01.2012, das sogenannte Programm Selbstständig Gesund. Da geht man zum Arzt, vereinbart mit dem Arzt bei 5 Parametern sogenannte Gesundheitsziele. Ich weiß nicht, hat das jemand schon ausprobiert? Ne? Da gibt es eine Gesundheitsuntersuchung. Der Arzt legt fest, naja, du solltest 5% deines Gewichtes abnehmen, dein Blutdruck sollte sich ein bisschen verbessern, mehr Bewegung, nichts rauchen, nicht weniger trinken und dann, wenn man in einem halben Jahr diese Werte erfüllt oder diese Ziele erreicht hat, dann werden die Selbstbehalte von 20% auf 10% gesenkt. Also ein eher fragwürdiges Modell, wurde von vielen auch als äußerst zynisch bewertet. Es gibt kein gesetzliches Krankengeld, das ist speziell bei schweren Krankheiten, wo man vielleicht monatelang im Krankenhaus liegt oder nach einem Unfall ein großes Problem, dass viele aus der Bahn geworfen werden. Es gibt zwar eine Zusatzversicherung bei der SVA, die ist allerdings sehr teuer, die nehmen nur 3% der Versicherten in Anspruch. Ich sage immer bei diesen schönen Zusatzversicherungen, diejenigen, die es brauchen, können es sich nicht leisten. Und diejenigen, die es sich leisten können, die brauchen es nicht. Das ist bei der Arbeitslosenversicherung genauso. Es gibt eine freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, die nur von einigen hundert Menschen bundesweit in Anspruch genommen worden ist, weil das Modell so unattraktiv ist. Jetzt gibt es einen Modellvorschlag der SVA, dass es dieses Krankengeld geben soll. Nach der 6. Woche soll das wirken. Und es soll für die Unternehmen mit weniger als 51 Beschäftigten soll das dann ausgezahlt werden. Die Regierung streitet noch darüber, wie das finanziert werden soll. Die ÖVP hat vorgeschlagen, dass die Unfallversicherung dieses Krankengeld bezahlen soll. Da ist die SPÖ dagegen. Also man wird sehen, ob sich die noch einigen und ob es überhaupt dazu kommen wird. Geringes Wochengeld für Schwangere, ganz kurz. Es gibt nur, während es für die, Unselbstständigen vom Nettoeinkommen abhängig ist, gibt es bei den Selbstständigen nur etwa 27 Euro pauschal pro Tag. Bei den Unselbstständigen ist es, wie gesagt, einkommensabhängig. Und das führt auch zu einer krassen Ungleichbehandlung. Warum? Weil bei den Selbstständigen die Versicherungspflicht während diesen 8 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt voll aufrecht bleibt. Ja? Also wenn man zwei Frauen miteinander vergleicht, die jeweils 3.000 Euro Bruttoeinkommen im Monat haben, dann bekommt die Unselbstständige in diesen 4 Monaten 11.300 Euro Wochengeld. Das ist fast lebensstandardsichernd, also da läuft das Gehalt fast weiter. Und die Selbstständige bekommt wesentlich weniger und ist in diesem Zeitraum voll versicherungspflichtig. Die muss in diesem Zeitraum voll Kranken- und Pensionsversicherung bezahlen, was die Unselbstständige nicht. Das führt dazu, dass die ein Verlustgeschäft hat in diesen 4 Monaten. Ja, die muss 187 Euro abführen. Also das ist auch eine vollkommen absurde, vollkommen antiquierte Regelung, wo man eigentlich sagen sollte, der Gesellschaft, dem Staat sollte jedes Kind gleich viel wert sein und hier sollten wir endlich nicht mehr zwischen Unselbstständigen und Selbstständigen unterscheiden. Pensionsbeiträge noch ganz kurz. Unselbstständige haben ja 10,25% Pensionsbeiträge, Selbstständige haben derzeit noch 17,5%. Ich weiß schon, dass es dann Dienstgeberbeiträge auch gibt von 12,55%, sodass es bei den Unselbstständigen insgesamt 22,8% sind. Das wurde jetzt im Zuge des Sparpakets eh auch angeglichen. Also wir werden ab nächstem Jahr 18,5% zahlen. Aber man muss das natürlich auch immer beurteilen, ist die Leistungsfähigkeit kleiner Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich so groß, diese Pensionsbeiträge aus dem, was sie einnehmen, überhaupt zu bezahlen. Ja. Wissend, dass man die Welt der Selbstständigen und der Unselbstständigen nicht so von vornherein miteinander vergleichen kann. Ja. Selbstständige haben viele sozialstaatliche Leistungen nicht, die für Unselbstständige eine Selbstverständlichkeit sind. Ja. Insolvenzabsicherung, Mindestlöhne, Arbeitszeitregelungen, Kündigungsschutz. Wie bewertet man denn das alles? Ja, wie bewertet man denn, dass Hunderttausende Selbstständige mit einer hohen Flexibilität dem Wirtschaftsstandort zur Verfügung stehen? Sollte man das nicht auch ein bisschen honorieren, unter anderem dadurch, dass es etwas geringere Pensionsbeiträge gibt? Also das sind lauter so Fragen, die in diesem sehr, sehr sonderbaren System entstehen, wo man einfach auch merkt, in den Jahrzehnten ist vieles gewachsen, was heute einfach nicht mehr logisch ist, nicht mehr übersichtlich ist und einer neuen Regelung bedarf. Der Frust ist also groß bei den Selbstständigen in der SVA. Wir haben auch noch die Doppelversicherung, wir haben intransparente Abrechnungen, wir haben hohe Nachbemessungen. Es werden sehr viele ausstehende Beiträge exekutiert. Das ist extrem unangenehm, wenn plötzlich der Exekutor vor der Tür steht. Fazit: Unser Sozialversicherungssystem ist einerseits sehr unübersichtlich, sehr unlogisch. Warum werden Menschen, die gleich arbeiten, gleich leben, so ungleich behandelt? Es ist sehr ungerecht und es ist auch zunehmend unfinanzierbar oder sehr schwer finanzierbar. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass es prinzipiell neue Antworten braucht, dass wir prinzipiell uns überlegen sollten, wie könnten wir dieses System des Sozialstaates, der sozialen Sicherheit bei gleicher Qualität oder noch besserer Qualität eigentlich neu aufsetzen und neu gestalten. Und die Frage ist jetzt, welche Lösungen gibt es? Das, was in Österreich natürlich sofort passiert, sind sogenannte österreichische Lösungen, nicht? Das ist das, was wir tagtäglich erleben. An diesem extrem unlogischen System, das keiner mehr versteht, wird herumgedoktert. Da wird ein kleines Schräubchen gedreht, dort gibt es eine kleine Ausnahme, hier gibt es einen Freibetrag, dort wird ein kleines Pflaster auf irgendeine schmerzende Stelle geklebt. Das ist das, was wir eigentlich tagtäglich erleben. Ja? Man bastelt an den bestehenden Systemen herum. Das beste Beispiel ist jetzt die Versichertenbefragung der SVA, wo abgefragt ist, na, soll man dort ein bisschen was verbessern oder soll man dort ein bisschen was verbessern und wo das Problem in seiner Grundsätzlichkeit überhaupt nicht angegangen wird. Wo gar nicht die Frage gestellt wird, sind Sozialversicherungen heute überhaupt noch ein adäquates Instrument, um den Sozialstaat zu organisieren. Die zweite Lösung, die schon wesentlich weitergeht und das wird derzeit von der Grünen Partei forciert, ist die Zusammenlegung aller Sozialversicherungen. Das würde natürlich Ungleichbehandlungen aller Art mit einem Schlag zunichte machen, wenn alle Menschen, die in Österreich leben und arbeiten, zu gleichen Leistungen und gleichen Beiträgen in einer Versicherung organisiert sind, dann würden natürlich auch alle gleich behandelt werden. Ja. Meines Erachtens ist das sicherlich moderner als das System, das wir jetzt haben, weil die Unterschiede ja wirklich nicht mehr so gravierend sind wie noch vor 100 Jahren. Wenn ich meine persönliche Lebenssituation hernehme, ich bin selbstständig, meine Frau ist unselbstständig, Warum wird die, obwohl wir das gleiche Leben führen, warum wird die so und ähnlich viel verdienen, warum wird die so anders behandelt vom Staat? Warum ist die in einer anderen Versicherung? Warum kann die andere Leistungen in Anspruch nehmen? Warum muss sie zum Teil andere Beiträge bezahlen? Das ist alles nicht wirklich logisch. Ja, also da die Forderung, legen wir doch die Versicherungen zusammen, sparen wir nebenbei, bemerkt, auch noch Verwaltungskosten ein, ist nicht allzu viel, sage ich auch gleich dazu. Interessant wäre natürlich, wie viele Folgekosten könnte man einsparen, wenn man die Versicherungen bündelt, wie viel Verhandlungsmacht hätte man da gegenüber der Ärztekammer, gegenüber der Pharmaindustrie. Also da wäre schon einiges drinnen an Kosteneinsparungen. Müsste man sich einmal anschauen. Ist also aktuelle Forderung der Grünen Partei. Wir gehen weiter und wir sagen, warum brauchen wir überhaupt Sozialversicherungen? Da haben wir die Grüne Partei nicht auf unserer Seite, oder zumindest wesentliche Teile der Grünen Partei. Warum? Weil einige in der Partei meinen, das, was man als Selbstverwaltung bezeichnet, ja, sei sehr wichtig und erhaltenswert. Was ist die Selbstverwaltung? Die Selbstverwaltung ist auch historisch gewachsen. Und zwar, wie die Krankenkassen gegründet wurden, war so irgendwie das Modell, naja, die Arbeiter gründen ihre Krankenkasse und verwalten die auch selbst. Dahinter steht irgendwie das Modell oder der Mythos, sage ich mittlerweile, dass selbstverwaltete Krankenkassen eigenverantwortlich ihre Geschäfte selbst lenken, ihren Betrieb selbst organisieren und sich die Politik dort so wenig wie möglich einmischen soll. Anders formuliert, Leute, die dieses Modell der Selbstverwaltung präferieren und verteidigen, sagen, hätten wir die Selbstverwaltung nicht, könnte die Politik, die Sozialversicherungen und damit die Gesundheitsversorgung, die Pensionsversicherung, den Sozialstaat sehr schnell zerstören, wenn sie es wollte. Also eine böse Regierung könnte sehr schnell den Sozialstaat kaputt sparen. Ja? Ich sage, das ist in der Theorie vielleicht richtig, aber in der österreichischen Praxis ist das längst überholt. Erstens haben wir in den Sozialversicherungen ohnehin lauter politische Funktionäre drinnen sitzen, die engst verflochten sind mit den politischen Parteien. Zweitens pfuscht die Politik ohnehin ständig in den Sozialversicherungen herum. Ja, also jedes Mal, wenn man mit der SVA über irgendwelche Grauslichkeiten diskutiert, warum verlangt sie so viele, so hohe Verzugszinsen, warum tut sie die Leute bis unter das Existenzminimum pfänden, sagen die, wir wollen das eh nicht machen, aber die Politik oder der Gesetzgeber zwingt uns dazu. Ja, oder von der, ja schon, von der Arbeiterkammer gibt es zum Beispiel eine große Liste, was denn die schwarz-blaue Bundesregierung in den Jahren 2000 bis 2006 alles Schlimmes mit den Sozialversicherungen angerichtet hat. Das heißt, ich sage, wollte die Politik die Sozialversicherungen zerstören, könnte sie das einfach gesetzlich innerhalb kürzester Zeit. Ja. Aber mein Gott, na, es gibt halt sehr schöne Sozialversicherungsgebäude mit sehr, sehr vielen Funktionären. Ich bin Funktionär von drei Sozialversicherungen. Ja. Da gibt es dann so wunderschöne Generalversammlungen. Ich sitze da mit den grünen Arbeitnehmern in einer Reihe. Ja, eine grüne sozialpartnerschaftliche Vereinigung. Also meines Erachtens eine extrem fragwürdige Veranstaltung. Und man sollte sich davon nicht einschränken lassen, dass man dieses System der Selbstverwaltung unter allen Umständen aufrechterhalten möchte. Das heißt, wir sagen, warum nicht Abschaffung der Sozialversicherungen? Warum muss ein Gesundheitssystem und ein Pensionssystem über ein Versicherungsmodell organisiert werden? Ja? Man könnte das Ganze doch auch aus dem Steueraufkommen finanzieren. Einfaches Beispiel, genauso logisch oder genauso absurd wäre es, eine Bildungsversicherung in Österreich einzuführen. Nicht? Man könnte auch sagen, alle jungen Menschen ab 18 sind verpflichtet, Bildungsversicherungsbeiträge zu bezahlen und diese Bildungsversicherung garantiert ihnen, dass alle ihre Kinder eine Schulbildung und eine Universitätsbildung erhalten. Nicht? Dann würden wir Bildungsversicherungsbeiträge berechnen, die müssten wir abführen. Die Lehrer würden, Lehrerinnen würden eine B-Card am Schuleingang einsammeln und Bildungspunkte abbuchen und so weiter. Wenn man die Bildungsversicherung nicht bezahlt hat, würde auch der Exekutor vor der Tür stehen. Das ist genauso logisch und unlogisch wie eine Krankenversicherung. Es gibt Länder, Dänemark ist das beste Beispiel, da gibt es keine Krankenversicherung. Das ist ganz selbstverständlich, dass alle Steuern zahlen, natürlich mehr Steuern als bei uns, und dass das Gesundheitssystem aus dem Steueraufkommen finanziert wird. Wenn man in Dänemark krank ist, geht man genauso zum Arzt, geht man genauso ins Krankenhaus, aber die Rechnung wird nicht an die Sozialversicherung geschickt, sondern an den Staat im übertragenen Sinne. Es ist nicht ganz so einfach, da gibt es schon einige Dinge, die man dann noch organisieren muss, aber im Wesentlichen ist das das Prinzip. Das heißt, wir sagen, warum schaffen wir nicht die Sozialversicherungen ersatzlos ab und erhöhen im Gegensatz dazu natürlich die Steuern. Das ist ja ganz klar, weil das Gesundheitssystem und das Pensionssystem, das muss ja weiter finanziert werden. Das heißt, wir legen diese beiden Dinge zusammen. Die Einkommensteuer, Lohn- und Einkommensteuer und die Sozialversicherungsbeiträge, die legen wir zusammen zu einer einheitlichen Universalabgabe. Also ein vollkommener Philosophiewechsel, der das Ganze aber wesentlich einfacher und gerechter macht, wie ich jetzt gleich zeigen möchte. Ja? Und welche Grundprinzipien sind denn da wichtig? Erstens, und das darf unter gar keinen Umständen zur Diskussion stehen, wir wollen das öffentlich finanzierte und solidarische Sozialsystem beibehalten. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist aber relativ unabhängig davon, wie ich das Ganze finanziere. Zweitens, wir wollen alle Menschen, die in Österreich leben, gleich behandeln. Das heißt, es soll einfache, leicht verständliche Regelungen geben und wir wollen damit auch noch eine Umverteilung erreichen. Wir wollen von den Spitzenverdienern umverteilen zu denen, die sehr wenig verdienen und denen es eh sehr schlecht geht. Und das, was auch ganz wichtig ist, wir wollen endlich erreichen, dass wir die Finanzierung des Sozialstaates, des Sozialsystems vom Faktor Arbeit entkoppeln. Warum hat denn das Gesundheitssystem und das Pensionssystem ständig Finanzierungsprobleme? Weil alles am Faktor Arbeit hängt und weil der Anteil der Löhne und Einkommen an der gesamten volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in den letzten Jahrzehnten sukzessive zurückgegangen ist gegenüber den Kapitaleinkünften. Und wenn die Lohn- und Einkommensquote am gesamtwirtschaftlichen Reichtum, Wohlstand immer geringer wird, darf man sich nicht wundern, wenn alle sozialen Sicherungssysteme irgendwann einmal Finanzierungsnöte haben. Ja? Wenn sich viele Menschen über die Höchstbeitragsgrundlage verabschieden können, wenn viele Einkünfte überhaupt nicht sozialversicherungspflichtig sind, ja, politische Funktionsgebühren zum Beispiel, ja, also alle Kammerfunktionäre, alle Sozialversicherungsfunktionäre, die politische Funktionsgebühren bekommen für ihre Arbeit, die sind nicht, das ist nicht sozialversicherungspflichtig, ja, und so weiter und so fort, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und so weiter. Ja. Also das ist vollkommen unlogisch, dass für die eine Arbeit Sozialversicherung bezahlt werden muss, für die andere Arbeit nicht. Das heißt, wie schaut diese Universalabgabe aus? Wir wollen einerseits kleine Löhne und Gewinne entlasten, ganz klar. Das, was wichtig ist, wir wollen die Durchschnittsbesteuerung kontinuierlich ansteigen lassen. Das heißt, wir wollen das, was man Progression nennt, über die Durchschnittsbesteuerung auch. Das heißt, diejenigen, die wenig verdienen, sollen prozentuell wenig bezahlen und die, die viel verdienen, sollen auch prozentuell viel bezahlen. Es soll bei den sogenannten Grenzsteuersätzen, auf das komme ich dann noch, keine sonderbaren Sprünge geben. Es soll aufkommensneutral sein, wir wollen ja kein Geld verlieren. Und das würde so aussehen. Und um das konkret zu zeigen, möchte ich noch auf den Status quo eingehen. Ja, momentan, das sind jetzt die Selbstständigen, also die SVA-Versicherten. Momentan, jemand, der 20.000 Euro verdient, zahlt 30% Sozialversicherungsbeiträge und Steuern. Jemand, der 40.000 verdient, zahlt 40% circa. Bei 60 sind es circa 47%. Ja. Bei 100.000 ist es dann gar nicht mehr. Und jetzt kommt jemand, der nur 5.000 Euro verdient, zahlt 50% Sozialversicherungsbeiträge und Steuern. Ja, Steuern zahlt er gar nicht, sondern das sind nur die Sozialversicherungsbeiträge. Und die Kurve, die da dahinter liegt, sieht so aus. Ja, das ist derzeit die Durchschnittsbelastung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern über alle Einkommensgruppen hinweg. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Je näher man an Null rückt, desto mehr steigt die Abgabenbelastung ins Unendliche, weil ich ja die Mindestbeitrags- Lebensgrundlage habe oder die Mindestbeiträge. Ja? Wenn ich nichts verdiene und trotzdem was zahlen muss, dann steigt das ins Unendliche. Ja? So. Nein, das sind nur das sind nur die ersten zwei Segmente. Das ist Lohn, also Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge. Ja, was man mit dem Rest des Einkommens dann macht, das ist dann natürlich nicht drinnen. Ja, ist ganz klar. So, wie schaut es bei der Grenzbelastung aus? Das ist ein bisschen technokratisch. Grenzbelastung ist das, wenn ich einen Euro mehr verdiene, ja, wie hoch ist denn der mit Steuern und Abgaben belastet? Ja, das denkt man sich oft, na, zahlt sich das noch aus, den nächsten Auftrag auch noch zu übernehmen. Frisst mir eh alles der Finanzminister oder die Finanzministerin weg. Ja. Und das sieht so aus. Ja, eine vollkommen absurde Kurve, wo ich alle Unwägbarkeiten und Unlogiken des derzeitigen Systems drinnen habe. Nicht? Ich habe einmal die beiden Mindestbeitragsgrundlagen, ich habe die erste Steuerstufe, ich habe das Ende des Gewinnfreibetrags, ich habe die zweite Steuerstufe, ich habe die Höchstbemessungsgrundlage, wo das Ganze plötzlich runterfällt, dann habe ich den Spitzensteuersatz. Das heißt, ein vollkommenes Hin und Her, und das ist ja vollkommen unlogisch und ungerecht, dass die Euros zwischen dem 60. und 80.000. Euro geringer belastet werden als die zwischen 40.000 und 60.000. Ja? Das ist aber historisch gewachsen. Ja? Irgendwie ist das entstanden in den letzten Jahrzehnten und mit derartig unlogischen, ungerechten Systemen müssen wir jetzt leben. Das heißt, wir sagen, das muss wesentlich einfacher werden, wesentlich logischer und auch gerechter. Ja? Und wie schaut das aus? Wir haben es durchgerechnet oder durchrechnen lassen und zwar für die Unselbstständigen. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil hier hauptsächlich Selbstständige sitzen, aber man kann es eigentlich seriös nur für die Unselbstständigen durchrechnen, weil nur da liefert die Statistik Austria wirklich gute Daten. Und da haben wir folgendes Modell durchrechnen lassen. 12.000 Euro in jedem Jahr oder 1.000 Euro im Monat sind gänzlich steuer- und abgabenfrei. Also wenn ich was verdiene, der erste 1.000er gehört einmal auf jeden Fall mir. Ja? Und für jeden Euro darüber 50% Steuersatz oder 50%, 50 Cent Universalabgabe. Ein extrem, das einfachste Modell, das man sich überhaupt vorstellen kann, nicht? Da brauche ich nicht einmal mehr den Bierdeckel dazu, sondern das kann sich jeder im Kopf ausrechnen. Wenn jemand 20.000 Euro verdient, 12.000 können mehr, 8.000 bleiben über, 50% dafür 4.000 Universalabgabe an den Finanzminister oder die Finanzministerin. Ja? So, wir haben es durchrechnen lassen vom Institut für Finanzwissenschaften und der WU Wien. Es wäre aufkommensneutral, das heißt, die Gesamteinnahmen wären gleich hoch. Das heißt, wir könnten das Gesundheitssystem und das Pensionssystem genauso weiter finanzieren, wie es jetzt ist. Und es hätte eine sehr, sehr gute Umverteilungswirkung von denen, die sehr gut verdienen, zu denen, die wenig bis schlecht verdienen. Wenn man das will. Wir wollen es. Ja? Das heißt, diese abstruse Kurve, die ich da vorher gezeigt habe, ich zeige es noch einmal her, die da, würde im neuen System so aussehen. Na? So sieht das aus bei den Simulationsrechnungen. Da steckt wahnsinnig viel dahinter. Das sind 60.000 Punkte, das sind konkrete Steuerakten, weil die Theorie ist natürlich wesentlich einfacher als die Praxis. Und das kommt dann tatsächlich heraus. Man sieht, die hellblaue Kurve ist der Status quo, ja. Und die dunkelblaue Kurve wäre danach. Das heißt, hier würde sich die Steuer- und Abgabenbelastung im untersten Bereich ganz, ganz deutlich senken. Dann gäbe es einen Bereich bis etwa 50.000, 55.000 Euro, wo es praktisch gleich wäre. Und in den oberen Bereichen müsste man dann natürlich stärker zugreifen. Wobei ich sage, auch das ist Arbeit. Wenn man dort nicht mehr Belastung will, dann müsste man sich was überlegen bei den Vermögensteuern. Nicht? Also da könnte man schon, ganz abgesehen davon, dass wir wahnsinnig viel Geld im System haben für Verschwendung, also man könnte, wenn man endlich einmal ordentliche Reformen in Österreich angeht, auch sehr viel Steuergeld sparen. Damit möchte ich mich gar nicht lange aufhalten, das sind sehr, sehr komplizierte Berechnungen, aber das ist auch wirklich erwiesen, dass es aufkommensneutral ist. Bei den Selbstständigen haben wir ein Problem, weil bei dem Modell würden natürlich die Dienstgeberbeiträge unverändert weiterlaufen. Selbstständige haben aber keine Dienstgeber. Das heißt, wir schätzen, und das ist jetzt wirklich nur eine grobe Schätzung, dass wir bei den Selbstständigen den Abgabensatz nicht bei 50% ansetzen könnten, sondern bei etwa 57% ansetzen müssten. Ja? Klingt viel, Das bezahlen wir aber jetzt auch schon. Nur wir merken es nicht so, weil es eben auf Sozialversicherungsbeiträge und Einkommensteuer verteilt ist. Ja? Also bei den Selbstständigen würde die Kurve so aussehen, ja? Etwas höher, und würde diese Kurve, die ich zuerst gezeigt habe, ersetzen. Das ist allerdings nicht so wesentlich, weil viel wesentlicher ist ja die Durchschnittssteuerbelastung. Das heißt, wie viel wird mir tatsächlich von meinem Gesamteinkommen weggenommen? Und diese Durchschnittssteuerbelastung schaut dann in Zukunft nicht mehr so aus, sondern würde in Zukunft so aussehen. Ne? Bis 12.000 gar nichts. Und dann würde es kontinuierlich ansteigen. Das heißt, ich hätte hier in diesem Bereich eine massive Entlastung und hätte hier im Spitzenverdienerbereich natürlich eine Belastung. Das ist ganz klar, weil von irgendwo muss das Geld kommen. Aber ich hätte hier in dem Bereich, wo die Menschen ihr Geld in den Konsum stecken, in klassischer Terminologie eine Kaufkraftankurbelung, was unserer Wirtschaft in der heutigen Situation ganz gut tun würde. Ja? In klassischer Denke zumindest. Ja? Das heißt, ich hätte für die unteren Einkommen bis 30.000 doch eine Entlastung, hätte dann im Mittelstand, der würde gar nicht viel davon bemerken, und hätte dann im oberen Bereich natürlich eine Belastung, wobei da natürlich, da würde alles andere weiterlaufen, alle Transferleistungen würden weiterlaufen, alle Abschreibposten, alle Steuerschlupflöcher sind da noch gar nicht drinnen. Das heißt, wenn man das Steuer- und Abgabensystem prinzipiell reformiert und sich das auch alles anschaut, vielleicht ist dann hier gar keine Steigerung notwendig. Ja? Vielleicht ist da so viel Luft in dem System drinnen, dass man da durchaus noch wesentlich einfachere Systeme machen könnte. Ja? Okay, was tun mit den Sozialversicherungen? Die österreichische Lösung, und das ist ja nicht auf unseren Mist gewachsen allein. Ja? Die Arbeiterkammer hat sehr viel dazu publiziert. Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat diesen sogenannten integrierten Tarif, wir nennen es Universalabgabe, auch schon durchgerechnet. Und die österreichische Lösung wäre, das hat auch die Arbeiterkammer in ihren Papieren zu vertreten, naja, was tun wir mit den Sozialversicherungen? Na, wir betreiben sie weiter, wie sie jetzt existieren. Sie werden halt dann aus dem Steueraufkommen dotiert. Nicht? Die Finanzministerin nimmt 23er Lagscheine jeden Monat her und überweist den Sozialversicherungen das, was sie bislang aus den Sozialversicherungsbeiträgen bekommen haben. Ja? Wir sagen nein, wir brauchen dann die Sozialversicherungen gar nicht mehr. Wir finanzieren das Gesundheitssystem und das Pensionssystem aus dem Steueraufkommen. Und zum Abschluss möchte ich ganz kurz skizzieren, das sagt sich jetzt natürlich sehr einfach. Ja, wir können hier nicht mehr andeuten als prinzipielle Wege und prinzipielle Visionen, weil das ist weit davon entfernt, dass man das im Detail ausarbeiten könnte, was das dann alles bedeutet. Ja, aber prinzipiell die Idee möchte ich am Schluss noch skizzieren. Wie würde das denn ausschauen, wenn man ein Gesundheitssystem und ein Pensionssystem hätte, das aus dem Steueraufkommen finanziert würde? Ganz am Anfang wieder die Prinzipien. Es müsste das Gesundheitssystem weiterhin öffentlich solidarisch sein. Natürlich unabhängig von Alter und Einkommen. Keine Diskussion, dass Krankenversorgung und Gesundheitsleistungen allen Menschen zu gleichen Bedingungen zur Verfügung steht. Alle in Österreich lebenden Menschen in gleicher Qualität, mit gleichem Zugang. Ja, das wären so die Grundprinzipien, die man verfassungsrechtlich einbetonieren müsste, damit die Politik da nichts herumpfuschen kann. Weil das ist natürlich klar, dass ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem einmal prinzipiell direkter im Einfluss der Politik steht, als ein über Sozialversicherungen finanziertes. Das ist ganz klar. Die Finanzierung würde über die öffentliche Hand erfolgen, habe ich schon gesagt. Das heißt, prinzipiell bräuchten wir natürlich eine strategische Entscheidung der Politik, wie viel Geld steht denn für das Gesundheitssystem zur Verfügung. Das ist aber eine Entscheidung, die Politik heute auch schon trifft. Da dürfen wir uns nicht in den Sack lügen, allein über die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge, allein über die Frage, wie viel Steuergeld fließt denn ins Gesundheitssystem, wie viel Steuergeld fließt ins Pensionssystem, welche Reformen setze ich gerade durch oder nicht. Die Politik entscheidet das ohnehin jetzt schon und sie würde es dann auch entscheiden. Und das ist auch die Aufgabe der Politik und dafür sind Politiker gewählt. Und ich weiß dann wenigstens, wer verantwortlich ist. Ich kenne den Gesundheitsminister, ich kenne die politischen Parteien im Nationalrat, ich weiß, wie die in ihr Amt gelangt sind und wie ich sie auch wieder abwählen kann. Bei den Obleuten der Sozialversicherungen ist mir das viel, viel weniger klar. Ja, wie ist der Präsident Leitl, der SVA-Obmann ist, in sein Amt gekommen? Wie kann ich ihn dort wieder abwählen, wenn ich mit ihm nicht zufrieden bin? Das ist vollkommen unklar. Dort weiß ich's. Ja? So. Aber die tagespolitischen Entscheidungen, die müssen wir der Politik wegnehmen. Ja, das wäre nicht gut, wenn Politiker tagespolitisch im Gesundheitssystem herumfuhrwerken, wenn sie entscheiden, ja, diese Leistung bezahlen wir, diese nicht. Ja, dort sparen wir ein, dort nicht. Das erleben wir momentan im Gesundheitssystem ohnehin. Wir haben momentan als wesentlichen Steuerungsparameter im Gesundheitssystem politische Willkür. Und dort wollen wir eigentlich weg. Das heißt, wir sollten das wesentlich mehr auf eine wissenschaftliche Ebene rücken, ja, und der Tagespolitik wegnehmen. Und in den Ländern, wo es steuerfinanzierte Gesundheitssysteme gibt, gibt es auch öffentliche Gesundheitsagenturen, die zum Beispiel entscheiden, was ist denn State of the Art im Gesundheitssystem? Welche Leistungen werden denn bei welchen Krankheitsfällen finanziert? Was ist denn am effizientesten? Wo ist denn Geld am besten eingesetzt? Und als zweiten wesentlichen Steuerungsparameter bräuchte ich natürlich demokratische Elemente. Das heißt, die Menschen müssen viel mehr einbezogen werden in die Organisation des Gesundheitssystems, als es bisher der Fall ist. Das heißt, uns schwebt davor, dass wir in kleinen lokalen Gesundheitsregionen die Prioritätensetzung machen. Ja? Also die Entscheidung braucht eine Region, wie auch immer sie heißt, Osttirol zum Beispiel, braucht die jetzt wirklich den dritten Computertomographen oder wäre es der dortigen Bevölkerung wichtiger, in Kinderpsychiatrie zu investieren? Das ist eine Entscheidung, die die Menschen auf lokaler Ebene viel, viel besser treffen können als der Gesundheitsminister. Das heißt, so würde das ungefähr aussehen. Wir können dann in der Diskussion vielleicht noch auf einige Fragen eingehen. Wie würde das Pensionssystem ausschauen? Auch hier ein öffentliches, solidarisches Umlageverfahren. Es gäbe im Alter auf jeden Fall ein Grundeinkommen, vollkommen unabhängig vom Erwerbsverlauf. Das heißt, jeder Mensch in Österreich hätte aufgrund seiner Existenz Anspruch auf ein Mindesteinkommen im Alter. Das gibt es momentan nicht. Es gibt in Österreich etwa 400.000 Menschen, die keinen Pensionsanspruch im Laufe ihres Lebens erworben haben. Im Extremfall haben die nur 14 Jahre einbezahlt, nicht 15 Jahre, und fallen um ihre Pensionsansprüche um. In den Niederlanden ist es zum Beispiel komplett anders. In den Niederlanden hat jeder Staatsbürger und beziehungsweise alle Menschen, die seit 30 Jahren in den Niederlanden leben, Anspruch auf eine Grundpension, allein aufgrund ihrer Existenz. Ja, und das sagen wir auch. Ja, es ist absurd, dass Armutsvorsorge oder Armutsvermeidung im Alter vom Erwerbsverlauf abhängig gemacht wird. Aufgrund der menschlichen Existenz sollte niemand Angst davor haben, in absolute Armut zu fallen. Ja, und dann gibt es natürlich für diejenigen, die mehr wollen, und viele Menschen wollen ja auch ein lebensstandardsicherndes Element in der Pensionsvorsorge haben, da wäre dann die Bemessungsgrundlage nicht die einbezahlten Sozialversicherungsbeiträge, sondern die im Laufe des Lebens erbrachte Steuerleistung. Auf dem Pensionskonto, das es ab 2016 Gott sei Dank unendlich geben wird, kann man ja genauso, wie man dort Sozialversicherungsbeiträge verbucht, derzeit auch Steuerleistungen verbuchen. Ja? Da schaut man sich an, wie viel hat denn der Mensch im Laufe seines Lebens an Steuern dem Gemeinwesen zur Verfügung gestellt und dementsprechend bemisst sich dann ein Leistungsanteil seiner jeweiligen Pension. Das ist prinzipiell kein anderes Prinzip. Ja? Und das, was wir einfach streichen würde, wären jegliche staatliche Förderung von privaten Pensionsvorsorgeprodukten. Ja, das ist absurd, dass die Republik nach wie vor private Pensionsversicherungen quasi unterstützt, damit die Gelder versenken, sage ich jetzt einmal sehr salopp. Ja. Viel intelligenter wäre es meines Erachtens, die Republik hat ja ohnehin ein Finanzierungsproblem, die Staatsschuld muss ja irgendwie finanziert werden. Ja. Es wäre viel intelligenter, wenn die Finanzministerin selbst ein privates Pensionsvorsorgeprodukt auflegen würde, sprich, wenn sie Bundesstaatsanleihen als Pensionsvorsorgeprodukt den Österreicherinnen und Österreichern anbieten würde. Ja? Unter Ausschaltung und Umgehung der Banken. Ja, die braucht man nämlich wirklich nicht dazu, weil die Republik kann das durchaus selbst. Ja. Gibt es ja eh schon so Sparformen wie Bundesschatz.at, wo ich direkt bei der Republik Österreich ein Sparbuch eröffnen kann und dort mein Geld veranlagen kann. Die Banken haben das nie gern gesehen, weil es natürlich ihr Geschäft stört, aber das könnte man natürlich bei Zusatzpensionen genauso tun. Ja. Ja, das sind im Wesentlichen diese beiden Säulen. Wie könnten die auch ohne Sozialversicherungen funktionieren? Es ist natürlich ein ganz prinzipieller Paradigmenwechsel. In Österreich absolut unvorstellbar, dass wir je dorthin kommen. Aber andere Länder haben so ganz grundlegende Reformen erfolgreich durchgeführt. Ja, die Welt geht nicht unter. Die Welt könnte gerechter, einfacher und übersichtlicher werden. Es ist alles eh sehr, sehr kompliziert bei uns. Und mit diesem Modell könnten wir einen großen Schritt in diese Richtung machen. Herzlichen Dank.
Ja. Wir haben die Diskussion eine bestechend einfache Idee oder bestechend einfacher Gedankengang oder so, der natürlich viele Fragen aufwirft oder so. Wie könnte es dann konkret ausschauen? Zwei Menschen haben sich schon gemeldet, wie die Martina Bruckner. Eine dritte Meldung habe ich da schon wahrgenommen. Bitte alle, also wie die Martina schon gesagt hat, bitte ins Mikrofon sprechen, weil es aufgenommen werden soll und damit auch gewährleistet ist, dass es alle hören. Sammeln wir mal die drei Fragen und schauen wir, wie sich die Diskussion weiterentwickelt.
Bei mir hat sich jetzt nur die Frage gestellt, warum soll an dem Modell der Dienstgeberbeiträge überhaupt das weitergeführt werden? Wäre es nicht auch möglich, einfach zu sagen, wir unterscheiden nicht mehr in unselbstständige und selbstständige Arbeit. Jeder verdient brutto eine Einkommensteuer. Das wird dann ja noch mehr eine Vereinfachung auch bei den Bemessungsgrundlagen ergeben, denke ich mal.
Gut. Da haben wir noch.
Mich würde interessieren, die Bemessung des Steueraufkommens oder Steuerleistung. Wie wollen Sie da zum Beispiel Steuerleistungen wie Mehrwertsteuer etc. einarbeiten? Also es ist ja nicht nur Steuern auf Einkommen, sondern eben auch andere Steuerleistungen. Ihre Grafiken haben sich jetzt meistens auf Unselbstständige bezogen, weil bei Selbstständigen gibt es gar nicht oder es sehr wenige. Noch schlimmer schaut ja die Lage bei den Kapitaleinkommen aus. Also ich glaube, für Österreich gibt es da wirklich gar keine Aufzeichnungen. Haben Sie da auch Vorschläge, wie man da dem zu Leibe rücken könnte? Ja.
Ich habe das erste Mal in dieser Komplexität oder Komplettheit gehört. Finde ich sehr spannende Geschichte. Würde mich freuen, wenn wir das mal umsetzen können. Was natürlich das dann nicht sehr realistisch ist. Was mich interessiert ist, der Gedanke, wenn das System heute nicht funktioniert, weil wir den Faktor Arbeit so stark belasten, ändern wir mit dem System ja grundsätzlich so nichts daran, dass wir den Faktor Arbeit weiterhin belasten. Das heißt, aus dieser Spirale, dass wir es nicht finanzieren können, kommen wir mit dem System noch nicht ganz heraus. Es macht einfacher, wir haben einen besseren Überblick, nur wir bleiben am Faktor Arbeit. Außer, dass man jetzt die Finanzvermögen und der Transaktionssteuer macht, gibt es da noch viele andere Modelle, die man vorstellen könnte, unter anderem die schon hin und wieder mehrfach diskutierte Maschinensteuer. Einfach solche ergänzende Faktoren, was gibt es da für Überlegungen, ist da schon dran gedacht worden, einfach nur zu informieren, wie war es, wie werden die umsetzen, wir werden die Maschinensteuer nicht umsetzen, aber was gibt es darüber hinaus noch für Finanzierungsmöglichkeiten des Sozialsystems mit oder ohne Umsetzung einer derartigen Linie?
Also die Frage, ob man die Kapitaleinkommen nicht einfach dazu nehmen könnte in die Bemessungsgrundlage. Gut, drei Fragen, dann werden wir die einmal versuchen zu beantworten.
Also, das mit den Dienstgeberbeiträgen, das ist natürlich, das war jetzt dieses Berechnungsmodell, nicht? Also, man muss ja irgendwie einmal vom Status quo ausgehen, ja, ein Modell erstellen und schauen, was kommt denn daraus, wenn ich mich in eine gewisse Richtung bewege, ja. Und das ist überaus komplex. Ja. Das heißt, wir waren schon einmal froh, dass wir den Dienstnehmeranteil der Unselbstständigen halbwegs modellieren konnten. Ja, und haben gesagt, okay, tun wir mal so, wie wenn die Dienstgeberbeiträge der Arbeitgeber weiterlaufen würden wie bisher. Ja, natürlich ist diese Trennung in Dienstnehmeranteil und Dienstgeberanteil genauso absurd wie alles andere. Letztendlich gibt es Gesamtkosten, die jeder Dienstnehmer dem Dienstgeber wert ist. Ja, also ich diskutiere das mit meinen Mitarbeiterinnen auch ab und zu. Ja, die sagen zu Recht, das, was unterm Strich an Gesamtkosten dasteht, das bin ich dir wert. Ja, und das sollte eigentlich die Größe sein, von der man ausgeht. Ja, es gibt ja auch die, in anderen Ländern ist es ja absolut üblich, dass die Gesamtkosten einfach überwiesen werden und die gesamten Steuern und gesamten Sozialversicherungsbeiträge, je nachdem, wie das in dem Land organisiert ist, in der Schweiz zum Beispiel, werden vom Angestellten oder vom Dienstnehmer abgeliefert. Ja, dann könnte allerdings das Steuersystem nicht so einfach sein. Muss man auch dazu sagen. Ja, weil ich hätte ja dann sozusagen prozentuell, das würde jetzt sehr ins Detail gehen, für jeden Dienstnehmer noch einmal prozentuell den gleichen Dienstgeberanteil drauf. Ja. Würde ich das jetzt alles dem Dienstnehmer überweisen, dann könnte ich nicht so ein schönes Steuermodell kreieren. Ja. Muss man sich anschauen. Ja. Wäre dann etwas komplizierter. Auf jeden Fall sollten wir auch auf der Dienstgeberseite dahin einmal mittelfristig kommen, dass es eine einheitliche Dienstgebersteuer gibt, wo diese ganzen verrückten Beiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Familienlastenausgleichsfonds, Kommunalabgabe, U-Bahnsteuer und so weiter, einmal alles auch in einer Steuer gebündelt wird, die auch wesentlich einfacher gehandhabt wird und dann erst hinter den Kulissen aufgeteilt wird. Ne? Punkt 2, Steuerleistung, wie bemesse ich denn das, wenn ich am Pensionskonto Steuerbeiträge verbuche? Natürlich nur die Lohn- und Einkommensteuern, das ist ganz klar, weil ich habe ja die Verbrauchsteuern, kann ich ja nicht erfassen in dieser Genauigkeit wie bei den anderen Steuern, das ist ganz klar. Aber, ganz wichtig, das haben Sie eh richtig erkannt, Kapitaleinkommen, Vermögen, vermögensbezogene Steuern, das ist bekannt, dass das im österreichischen Steuersystem vollkommen unterbelichtet ist, ja, dass wir Weltmeister sind, was die Belastung des Faktors Arbeit betrifft, aber ein Steuerparadies für Vermögende sind. Ja. Das ist Land auf, Land ab durchdiskutiert bis zum geht nicht mehr. Ja. Solange es die schwarze Rechtshälfte in diesem Land blockiert, ja, wird es schwer sein, das Ganze einzuführen. Also ich glaube auch, dass es die einzige Chance, die besteht, irgendwann einmal dorthin zu kommen, ist, wenn sollte vielleicht doch einmal eine rot-grüne Regierung an der Macht sein, dann könnte ich mir vorstellen, dass es Schritte in diese Richtung gibt, die zweifellos notwendig wären. Wissend, dass vieles leicht gesagt ist und in der Umsetzung ist es dann gar nicht so einfach. Ja? Bitte? Was denn? Was hat das mit dem Benzinpreis? Ja, da komme ich auch gleich zum nächsten, ja, weil wir, dritte Frage, Belastung, Faktor Arbeit. Ja, die würde sich einmal prinzipiell dann noch gar nicht ändern, ja, weil wir gesagt haben, dieses System soll einmal in sich aufkommensneutral sein. Das haben wir aber nur deswegen gesagt, um einmal das System leicht argumentierbar zu halten und um nicht gleich alles zu verändern, ja, damit man ein bisschen den Überblick behält. Aber natürlich ganz klar, wir müssen vom Faktor Leistung, da meine ich jetzt die Arbeit von Unselbstständigen, die Arbeit von Selbstständigen, das unternehmerische Risiko, also alles, was Realwirtschaft ist, ja, was in diesem Land arbeitet, investiert, Arbeitsplätze schafft, unternehmerisches Risiko auf sich nimmt. Von dem Faktor müssen wir tendenziell weg, ja, zu den unproduktiven Bereichen und auch zu den Bereichen, die, sage ich jetzt einmal, ökologisch nicht wünschenswert sind. Bestes Beispiel Energie- und Ressourcenverbrauch. Ja. Wir müssen eine wesentlich größere Steuerbelastung, auch wenn der Benzinpreis jetzt schon sehr, sehr hoch ist, wir müssen eine wesentlich größere Steuerbelastung auf Energie- und Ressourcenverbrauch haben und weggehen von der Arbeit und von der Leistung. Da habe ich ein Problem. Nicht jeder Mensch kann sich hohe Benzinpreise, hohe Heizölpreise gleich leicht leisten, wie diejenigen, denen es gut geht. Das heißt, ich muss unter allen Umständen vermeiden, dass so etwas wie Energiearmut entsteht. Ja? Die berühmte Mindestrentnerin, die sich eben das Heizöl um den doppelten Preis nicht leisten kann. Ja? Da gibt es aber sehr schöne Überlegungen und sehr schöne Modelle. Das ist seinerzeit diskutiert worden beim grünen Ökosteuermodell, dass man, das war, hatte damals ein Volumen von rund 100 Milliarden Schilling, ja, also das wären jetzt ungefähr 7, 8, vielleicht 10 Milliarden Euro, also doch ein großer Posten, dass man sagt, man erhöht einmal die Energieabgaben, also auch Mineralölsteuer radikal. Und was tut man mit den Mehreinnahmen? Mit den Mehreinnahmen wird einerseits zur Hälfte werden die Lohnnebenkosten gesenkt. Ja, also dass es wirklich einen größeren Anreiz gibt, Arbeit und Beschäftigung zu schaffen. Und mit einer Hälfte wird für jeden Menschen, der in Österreich lebt, ein sogenannter Umweltbonus ausbezahlt. Das heißt, am 1. Jänner eines jeden Jahres, das waren damals, glaube ich, ich müsste jetzt nachschauen, aber ungefähr 300-400 Euro, würde jeder Mensch, der in Österreich lebt, 300-400 Euro Umweltbonus ausbezahlt bekommen und könnte damit tun, was er will. Und die Mindestrentnerin könnte damit die Mehrkosten ihrer Energierechnung bezahlen. Jemand, der besonders sparsam mit Energie umgeht, würde dann vielleicht sogar ein bisschen ein Geschäft machen, aber derjenige, der in der großen Villa mit 3 Autos, einem Swimmingpool und was weiß ich lebt, der würde dann natürlich drauf zahlen. Aber das ist auch ganz logisch so und das soll auch so sein. Ne? Also da hätte ich dann ein Steuerungselement drinnen, das massiv in Richtung Nachhaltigkeit geht und hätte trotzdem das Ganze sozial abgefedert. Achso, dann hätte ich nicht so ausführlich antworten müssen. Ich habe mich trotzdem bemüht.
Gut.
Bitte.
Ja. Und zwar, Ihre Kurve, die die ersten 1.000 Euro steuerfrei belässt in dieser Universalabgabe, waren die Gedanken, die Inflation ist bis dato noch sehr niedrig. Wie wird es denn aussehen, sage ich mal, in 5 bis 10 Jahren unter der Annahme, dass die Inflation womöglich sogar drastisch ansteigt? Die Zahlen bleiben meistens ja gleich und dann sind die absoluten Ziffern aber in Relation zum Kaufwert vernachlässigbar gering. Ist angedacht, es mit Kaufkraft zu koppeln.
Das ist gerade kalte Progression, oder?
Ja.
Okay, aber können wir die Frage da davor? Der Herr davor hat sich gemeldet.
Mich würde interessieren, was die Überlegung war, die Belastungskurve, also nach dem steuerfreien 12.000, so steil ansteigen zu lassen, ist für mich unlogisch. Denn wenn jemand zum Beispiel 20.000 Einkommen hat, was sehr wenig ist, ist er sehr stark belastet. Und wenn er 100.000 hat, ist er relativ wenig belastet im Vergleich zum anderen.
Steuerstufen oder so. Gibt es sonst noch jetzt gleich eine dritte Frage, die wir dazu nehmen können? Sonst würde ich sagen.
Ja, also das, was Sie angesprochen haben mit der Inflation, das ist das, was dann als kalte Progression bezeichnet wird, dass aufgrund der Geldentwertung natürlich alle Steuerstufen immer weniger wert werden, ja, und dass immer mehr Menschen auch in die höheren Steuerklassen hineinrutschen und dieses prinzipielle Problem hätte ich natürlich auch bei diesem Steuersystem, dass diese 12.000 Euro Steuerfreibetrag immer weniger wert werden. Das ist ganz klar. Ich meine, das ist ein prinzipielles Problem. Alle Finanzminister freuen sich, weil aufgrund der kalten Progression kann man alle 4-5 Jahre eine Steuerreform finanzieren. Ja, das hat die Politik ganz gern. Soweit ich weiß, ist es grüne Forderung. Auf unserer Seite ist es auf jeden Fall Forderung, dass natürlich das Ganze valorisiert werden müsste. Das heißt, dass man alle diese Steuersätze, also nicht die Steuersätze, aber die Eingangsstufen, also ab wann wirkt welcher Steuersatz, müsste man natürlich an den Verbraucherpreisindex auch irgendwie koppeln, dass man nicht ständig diese kalte Progression im System hätte. Das ist ganz klar. Ja. 12.000 Euro und dann steigt es so steil an. da dürfen Sie nicht vergessen, dass die Kurve, die ich Ihnen gezeigt habe, also wo es bis 12.000 flach geht und dann macht es diesen steil ansteigenden Bogen, das haben Sie gemeint, das ist ja nur die Durchschnittsbelastung. Ja? Es steigt zwar steil an, allerdings darf ich nicht vergessen, dass jemand, der 13.000 Euro verdient, nur 500 Euro zahlt. Ja? Natürlich könnte man natürlich modifizierte Modelle entwickeln. Ja? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dann wird es halt wieder komplizierter, dass man eine zweite Progressionsstufe einbaut, dass man sagt, okay, vielleicht nicht 12.000, sondern nur 8.000 und alles zwischen 8.000 und 14.000 mit 25%. Also da kann man unterschiedlichste Modelle modellieren, das ist ganz klar. Wir haben das hinter den Kulissen auch gemacht. Allerdings haben wir dann gesehen, dass die Umverteilungswirkung bei dem Modell die größte ist. Ja, und es ist noch dazu das einfachste Modell. Deswegen haben wir es jetzt einmal präferiert. Aber selbstverständlich unter diversen Gerechtigkeitsaspekten und Überlegungen kann man da natürlich modifizierte Modelle. Es würde ja am Prinzip nichts ändern. Ja? Das Prinzip, dass ich einen gewissen Betrag vollkommen steuer- und abgabenfrei habe und dahinter ein sehr einfaches Steuersystem und keine Sozialversicherungsbeiträge mehr. Bitte.
Ich habe jetzt noch eine zweite, ganz andere Frage zum Gesundheitssystem als solchen. Und zwar bis dato werden ja sehr viele Leistungen abgedeckt, beziehungsweise es wird festgelegt, welche Leistungen abgedeckt werden. Frage, ist man in der Überlegung mal herangegangen zu sagen, man beteiligt unmittelbar jede Gesundheitsleistung an eigene Ausgabe, um es wirklich für jeden ganz transparent zu machen, welcher monetäre Betrag dahinter steht bei jeder gesundheitlichen Leistung und vergütet dann zurück. Meine Annahme, durch das Entziehen der Sichtbarkeit, welche monetären Beträge hinter Gesundheitsleistungen stehen, wird diffus. Und sobald eigenes Geld involviert ist, ist jetzt eine Annahme, wird es um Welten konkreter, was da eigentlich wirklich an Aufwendungen, an Geldleistungen dahinter stehen muss. Und ich frage Sie jetzt, ist es vorstellbar oder einfach zu provokant vom Gedanken her zu sagen, es möge ein minimaler Anteil an Eigenleistung bei jeder gesundheitlichen Leistung dahinter stehen?
Aber so die Idee oder Ihre Frage zielt in die Richtung, ich habe eine Behandlung, weiß nicht, Nierensteinzertrümmerung und ich soll das auch wissen, wie viel das jetzt dem Spital oder dem Gesundheitssystem dann kostet. Und vielleicht
nicht
dann,
nur wissen, ja? Sondern bei den Selbstständigen ist ja ein Selbstbehalt.
Ja.
Und dass diese Art von Selbstbehalt einfach begonnen wird zu übertragen auf wirklich jeden Bürger. Ich ziehe eine Parallele, weil Sie vorher auch Bildungssysteme angesprochen haben. In unserem Denken ist ja auch drin, Bildung muss frei sein, muss gratis sein, darf nichts kosten. Ich bin vor über 30 Jahren einige Zeit in den USA gewesen, habe dort studiert, vor über 30 Jahren, und wenn ich das unseren Studenten erzähle, bei einer mittleren Universität Kosten von über 30.000 Dollar vor 30 Jahren, dann wird es oft ins Reich der Märchen verbannt. Also Ausbildung kostet, Gesundheit kostet.
Gut. Frage ist das. Und hätte es nicht auch eine Steuerungsfunktion, wenn man ein bisschen was auch beitragen sollte vielleicht? Nachdem ich jetzt da keine Hand sehe oder was
noch gibt. Das ist eh eine sehr komplexe Frage, die man nicht so einfach ja, nein, ja. Ein klares Jein. da, wo Sie absolut recht haben, ist, und was wirklich unter allen Umständen zu unterstützen, ist es jede Form von Transparenz und Kostenbewusstsein. Ja? Das heißt, dass die Menschen wissen, welche Kosten wo entstehen, dass man sie im optimalen Fall auch dazu animiert, ein bisschen mitzudenken. Ja? Welche Kosten könnten denn vermieden werden, eingespart werden, wo könnte man denn sinnvollere Leistungen in Anspruch nehmen. Das wäre unheimlich wichtig und darunter leidet unser Gesundheitssystem sehr, dass es absolut intransparent ist, dass ein und dieselbe Leistung vollkommen unterschiedlichen Honorarkatalogen unterliegt, dass wir bei vielen Leistungen überhaupt nicht wissen, welche Kosten sie verursachen. Wir haben absolute Fehlsteuerungen im Gesundheitssystem, bestes Beispiel Krankenhausbetten. Dass es für speziell die Bundesländer viel lukrativer ist, die Leute in Krankenhäusern herumliegen zu lassen, als zum Beispiel in Pflegeheimen, der ganze Bereich der Kurzzeitpflege und so weiter. Bei den Selbstbehalten, das sehe ich sehr kritisch. Warum? Weil einerseits haben wir schon sehr, sehr hohe, im internationalen Vergleich sehr hohe Selbstbehalte im System. Also Gesundheit, man kann es nicht genau feststellen, weil wir über unser Gesundheitssystem wahnsinnig wenig wissen. Wir wissen, es ist das Beste der Welt, aber wir haben eigentlich überhaupt keine Messgrößen, anhand derer wir das feststellen können. Wir wissen nicht einmal, wie viel gesamt an Geld ins Gesundheitssystem fließen. Da gehen die Berechnungen ziemlich auseinander. Gesundheitsökonomen schätzen, dass etwa 25-35% der Gesamtkosten über Selbstbehalte erbracht werden. Also im Medikamentenbereich habe ich schon an die 50% Selbstbehalte drinnen. Eine Steigerung hielte ich nicht mehr für machbar. Ich bin kein prinzipieller Gegner von Selbstbehalten, aber wir haben in Österreich das dümmste System der Selbstbehalte, nämlich mit einem Kamm über alles drüber. Ja? Selbstbehalte sind dann gut, wenn sie sozial halbwegs verträglich sind und wenn sie steuern. Das heißt, wenn gesundheitspolitisch wünschenswerte Verhaltensweisen belohnt werden, ich bin kein absoluter Gegner von Bonus-Malus-Systemen. Ja. Also ich sage ganz klar, solidarische Systeme sind mit unendlicher Freiheit nicht vereinbar. Wenn ich Teil eines solidarischen Systems bin, muss ich mich an gewisse Spielregeln halten. Ja? Unendliche Freiheit, jeder kann machen, was er will, ja? Ist in einem solidarisch finanzierten Gemeinwesen nicht machbar. Ja? Deswegen bin ich auch nicht prinzipiell ein Gegner von solchen Modellen, wie es jetzt die SVA einführt. Hallo, wir schauen einmal prinzipiell uns gemeinsam an, wie lebst denn du? Ja? Hast du irgendwie ein Gesundheitsbewusstsein? Bist du irgendwie willig, ein bisschen was für dich zu tun? Ja, dich ein bisschen zu bewegen? Oder saufst du dich jeden Tag an, rauchst 60 Zigaretten und das ist dir alles scheißegal? Ja? Also, wenn Selbstbehalte steuern, ja, dann kann ich mir das in gewissen Bereichen vorstellen. Aber wir haben, wie gesagt, das blödeste System bei jedem Arztbesuch, 20%. Ganz egal, ob jemand aus Vergnügen zum Arzt geht, was bei den Selbstständigen Gott sei Dank nicht vorkommt, oder ob das der Arztbesuch ist, wo eine schwere Krankheit entdeckt wird und wo aufgrund dieses einen Arztbesuches Zehntausende Euro an Folgekosten vermieden werden. Ja? Und beides wird mit demselben Selbstbehalt belegt. Ja? Und das ist unlogisch. Ja?
Ja. Also je kranker man dann nach dem Arztbesuch nach Hause kommt, umso weniger Selbstbehalt muss ich dann zahlen, oder wie?
Nein, das auch nicht. Und es wäre natürlich auch notwendig, die Selbstbehalte irgendwie zu deckeln. Ja? Also das ist ganz klar. Die Befreiung vom Selbstbehalt gibt es eh. Also diejenigen, wenn sie es wissen, die ganz wenig verdienen, können sich vom Selbstbehalt der SVA befreien lassen. Es war jetzt auch in Diskussion, dass man die Gesamtsumme der Selbstbehalte mit 5% des Einkommens deckelt, dass das nicht ad infinitum irgendwie ins Unendliche wachsen wird. Das kann schon, also nach schweren Krankheiten, wenn man eine Operation hat, die ganzen Folge jetzt vor einem Jahr selber mal 4 Tage im Spital liegen, danach viele Arztbesuche, das läppert sich dann schon ganz schön zusammen. Das habe ich kann mir es leisten, Gott sei Dank. Ja, aber ich habe es schon auch gemerkt. Ja.
Gut, gibt es weitere Fragen? Gibt es positive Beispiele für Selbstbehalt oder du sagst jetzt, wird es über den Kamm geschert, aber gibt es da irgendwie Modelle oder aus anderen Ländern, ist da was bekannt oder so, wo du sagst, okay, so ein System wäre sinnvoll oder in die Richtung?
Nein, ich habe das nur so, ich bin kein Gesundheitspolitiker, okay, in dem Sinn, dass ich jetzt die Details anderer Gesundheitssysteme kenne. Gibt es sicherlich, ja. Kann ich jetzt nicht, ich kann nur das Prinzip hier darstellen.
Okay.
Kuno, ja. Das ist eine sehr technische Frage, und zwar zu diesen Exekutionen. Die sind ja offensichtlich wirklich in einem sowohl relativ wie absolut ganz erklecklichen Ausmaß, wo also die Sozialversicherungsbeiträge von der SVA exekutiert werden. Geht das tatsächlich zum Teil unter oder ins Existenzminimum rein?
Ja, speziell bei Privatkonkursen ist es so, dass die SVA sehr weitreichend verpflichtet ist, diese Beiträge zu exekutieren, und da kann es auch bis unter das Existenzminimum gehen. Ja, das ist den Verantwortlichen in der SVA extrem unangenehm, also das haben sie uns glaubhaft versichert, dass natürlich, weil das sind immer dann irgendwelche, bei jeder Diskussion, die ich in ganz Österreich hatte, steht irgendeiner auf und sagt, also mir ist die Exekution so, es war so schrecklich, und dann ist der jeweils Verantwortliche der SVA, der dann dabei sitzt, dem ist das unheimlich peinlich. Aber dazu ist die SVA gesetzlich verpflichtet. Also da wäre die SVA selbst auch daran interessiert, dass es so im Bereich der Kulanzregelungen, inwieweit kann die SVA auf aushaftende Versicherungsbeiträge verzichten, welche Kulanzregelungen gibt es da, dass es da mehr Spielräume gibt. Ja. Aber das ist, in Österreich ist das ein Heiligtum, Sozialversicherungsbeiträge müssen eingetrieben werden. Und der Erste, der einen Konkursantrag einbringt bei einem Unternehmen, das ein bisschen wackelt, ist ja auch die Krankenversicherung. Ne? Die kommt noch vor der Bank. Ne?
Die wissen es schneller.
Die wissen es früher, ja.
Bitte. Noch einmal zurück zum Thema Selbstbehalt. Ich möchte zwei Beispiele erwähnen aus dem unselbstständigen Bereich, und zwar ist es in Österreich die Landeskrankenfürsorge, die KFL, und die Lehrerkrankenkasse. Die haben 10% Selbstbehalt. Das heißt, man zahlt die komplette Leistung des Arztes und bekommt reicht die Rechnung ein und bekommt 90% zurück. Die meisten haben dann eine Zusatzversicherung abgeschlossen bei der Unika oder sonst wo und bekommen auch diese 10% dann zurück. Diese beiden Kassen sind in Österreich immer schon in den schwarzen Zahlen gewesen. Also ich denke, dass es schon auch ein Steuerungselement ist. Allerdings kann sich vielleicht nicht jeder die Zusatzversicherung leisten. Ne? Da müsste man wieder deckeln.
Okay,
aber es sind jedenfalls positive Beispiele aus dem unselbstständigen Bereich.
Der Kuno Haas, der Sprecher der Grünen Wirtschaft Österreich.
Da muss ich leider widersprechen. Genau diese zwei Kassen haben eine derart privilegierte Mitgliederklientel, dass das ganz logisch ist. Die zahlen so viel ein, weil sie so viel verdienen, dass sie das am Ende des Tages ausgeht. Das ist ganz logisch.
Weil Lehrer,
das ist ein Henne-Ei-Problem.
Ja, weil Lehrer gut verdienen und relativ wenig krank werden, oder was? Okay. Naja. Okay.
Naja,
weiß nicht, magst du was dazu sagen?
Ist insofern ein wichtiger Punkt, weil ja die SVA das auch immer behauptet. Ja, jetzt auch bei der SVA-Umfrage ist eine dieser Suggestivfragen lautet so, wir haben immer ausgeglichen budgetiert, wollt ihr, dass die Selbstbehalte gesenkt werden, dann müssen wir die Beiträge anheben, oder wollt ihr es umgekehrt haben? Ne? Wenn man sich nur ein bisschen ins österreichische Gesundheitssystem vertieft, ja, da habe ich ja nicht nur die 35 Krankenversicherungsträger, sondern ich habe als wesentliche Player, viel wichtiger, noch die 9 Bundesländer. Ja. Ich habe private Krankenhausträger im System. Ich habe alles Mögliche. Einen sehr, sehr brustschwachen Gesundheitsminister, der eigentlich nur zuschauen kann. Ja. Habe insgesamt 4000 unterschiedliche Finanzierungsströme in diesem System. Ja. Hab Quersubventionierungen Sonderzahl, ja. Hab, wie der Conor Haas richtig gesagt hat, jede dieser einzelnen Versicherungen hat unterschiedlichste Risiken, ja. Die Bauernkrankenversicherung hat wahrscheinlich, ich bin kein Versicherungsmathematiker, ein ganz anderes Risiko wie die Beamtenkrankenversicherung, ja. Die zahlen anders, die werden anders krank, die leben länger, die anderen sterben früher und so weiter. Wenn jetzt in dieser wahnsinnigen Matrix, ja, mit 4000 Finanzierungsströmen, eine Zelle von sich behauptet, wir haben deswegen schwarze Zahlen am Konto, weil wir besonders gescheit und besonders verantwortungsbewusst wirtschaften, das behauptet die SVA auch von sich, dann sage ich, das ist einfach unlauter, das ist in diesem System überhaupt nicht nachweisbar, weil so viele Unlogiken und so viele Quersubventionierungen da drinnen sind, ja, dass ich das betriebswirtschaftlich eigentlich praktisch überhaupt nicht beurteilen kann. Ja. Und deswegen müssen wir von der Debatte auch weg und von dieser vollkommen zersplitterten Sozialversicherungslandschaft. Also da wäre sozusagen eine Versicherung für alle in Österreich lebenden Menschen zu gleichen Beiträgen und gleichen Leistungen schon ein klarer Fortschritt.
Ja, und auch die Versicherungsklientel einfach unterschiedliche Vision, das macht ja einen Unterschied, ob jetzt da
genau.
Die ja, richtig. Körperlich richtig. Stark Arbeitenden ja. Da irgendwie ich versichert
mir,
werden, oder?
Ich denke mir, das ist dann natürlich eine philosophische Frage, aber ich denke mir, wir konsumieren die Produkte der Landwirtschaft und die Leistungen der Bauarbeiter genauso, ja, also müssen wir auch für deren soziale Risiken als Gesellschaft mit einstehen, ja, und ich kann mich nicht in die privilegierte Position begeben, ich bin ein gut gebildeter Selbstständiger, der ein wesentlich geringeres Risiko hat. Ich will meine kleine privilegierte Versicherung, wo ich mir es gemütlich einrichte und wo wir es besser haben als die anderen.
Ja, ja? Das sind wir beim Solidarprinzip.
Genau, und das müsste für alle Solidarprinzip geben. Ist ein gesamtgesellschaftliches und nicht eines meiner Familie. Ja?
Gut, da hatte schon jemand das.
Ich habe da noch eine Anmerkung dazu. Die unterschiedlichen Sozialversicherungsanstalten sind nicht nur deswegen unterschiedlich aufgestellt, weil sie unterschiedliche Risiken in der versicherten Gemeinschaft haben, sondern weil zum Beispiel die Ärzte komplett verschiedene Tarifsätze verrechnen an wegen gleicher Leistungen für unterschiedliche Sozialversicherungen. Beispiel, meine Frau war beim Kinderarzt und wegen einer Behandlung für unsere Tochter. Dann sagt der Arzt zu ihr, wie es rausgegangen ist, geht beim nächsten Mal bitte bringen Sie die Versicherungskarten vom Gatten mit, weil da kann ich bei der Leistung das Doppelte verdienen. Und das spricht dafür, dass man eine Sozialversicherung
hat. Ja, aber umgekehrt lassen auch viele vielleicht über die Gebietskrankenkasse abrechnen, weil sie da keine 20% Selbstbehalt hat. Das heißt, alle, die doppelt versichert sind, zücken vielleicht eher die E-Cards der Gebietskrankenkasse. Ja? Und das kommt dann, Stichwort Quersubventionierung, der SVA natürlich direkt zugute. Ja? Die kassiert Versicherungsbeiträge, zahlt aber keine Leistungen.
Hm? Okay.
Und dann sagt sie wirtschaftet besser, ne?
Gut. Gibt es Bündnispartner für diese Idee einer Universalabgabe? Das ist ein bisschen schon irgendwie auch genannt oder also das ist jetzt nicht die originäre Idee jetzt der grünen Wirtschaft unter anderen Titel.
Ja. Also prinzipiell, wie gesagt, es hat in der Arbeiterkammer einige Überlegungen gegeben. Der Otto Fahni hat dazu einiges publiziert, allerdings ist es natürlich immer stecken geblieben, weil man natürlich dann irgendwann einmal auf die Frage gekommen ist, was tun wir dann mit den Sozialversicherungen. Ja. Sonst ist eher von liberaler Seite darüber nachgedacht worden. Also Kammer der Wirtschaftstreuhänder, die haben ein sehr ähnliches Modell, die glauben allerdings, dass sie mit 43% auskommen. Ja, das kann ich zwar nicht nachvollziehen, die sagen halt, wir tun alle anderen Steuerschlupflöcher streichen und so weiter. Interessanterweise hat die Finanzministerin Vector dieses Thema schon einmal in den Mund genommen und angeblich soll es im Finanzministerium eine Arbeitsgruppe geben, die sich darüber Gedanken macht. Ja. Weiß ich nicht, was da rauskommt. Und man höre und staune, auch das BZÖ hat darüber schon nachgedacht. Ja. Sind jetzt nicht unbedingt die Bündnispartner, die ich mir wünsche. Ja. Aber soll mich nicht stören, wenn auch andere in diese Richtung denken. Es ist nach wie vor natürlich eine Utopie. Und zwar, weil die wesentliche Sache, und das ist einfach auch sozialpartnerschaftlich, politisch zutiefst einzementiert, diese Sozialversicherung. Es gibt ja nicht deswegen 23 Sozialversicherungen, weil es unbedingt notwendig ist, sondern das sind ja auch politische Spielwiesen. Nicht? Und warum sind die Länder an ihren Krankenhäusern so interessiert und wollen da unter keinen Umständen, dass sich irgendetwas ändert, weil natürlich auch jedes Krankenhaus nicht nur ein Wirtschaftsfaktor ist, sondern natürlich auch eine parteipolitische Spielwiese, wo man mit Personalpolitik natürlich sich ausbreiten kann. Und so ist es in den Sozialversicherungen natürlich genauso. Ja. Ich meine, ich sitze als Funktionär in 3 Sozialversicherungen, kriege 3-mal pro Jahr 38 Euro Sitzungsgeld. ich muss das irgendwann einmal spenden oder wir versaufen es einmal gemeinsam, ich weiß nicht, was ich nicht tue. Aber dort passiert nichts. Ja. Da lesen sich schlecht gekleidete Sozialversicherungsfunktionäre PowerPoint-Folien vor. Ja. Also das ist absurd, ja. Aber es ist natürlich für einige Leute durchaus lukrativ, da zu sitzen, ja, die Präsidenten und so weiter. Und das, man kann in den Apparaten natürlich Jobs vergeben. Ja. Deswegen ist das Ganze zutiefst österreichisch. Und bei dem Reformeifer, den wir in anderen Bereichen unseres Landes beobachten, muss man jetzt nicht sehr nervös werden, dass das morgen schon alles realisiert wird. Mhm. Also wir werden schon ein bisschen brauchen.
Gut. Also wir brauchen es nicht bis 8:30 ausdehnen, wenn die Fragen soweit geklärt sind, aber davon gibt es auf jeden Fall noch eine Frage.
Wenn das so unwahrscheinlich ist, dann stellen wir mal die Was-wäre-wenn-Frage. Also was oder was müsste denn passieren, dass das vielleicht Realität werden könnte?
Naja, ich meine, das ist prinzipiell bei allen Systemen, die nicht mehr zeitgemäß sind und bei allen Systemen, die nicht mehr gescheit funktionieren und wo Menschen darunter leiden, dass sie nicht funktionieren und benachteiligt sind, dass sie nicht funktionieren und wo Geld verschwendet wird und wo Geld für die falschen Dinge ausgegeben wird. Ich meine, letztendlich muss die Unzufriedenheit, vielleicht sogar das Leid der Betroffenen so groß werden, dass sich eine Dynamik ergibt. Ja? Ich meine, das haben wir in anderen Bereichen ja auch. Ja? Stichwort Reformunfähigkeit in anderen Bereichen, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem. Wir haben es im Bereich der Umwelt, im Bereich der Ökologie. Ja. Wann ändert sich etwas? Dann, wenn sich zivilgesellschaftlich etwas bewegt. Ja. Also man darf wahrscheinlich nicht in all diesen Bereichen nicht darauf hoffen, dass die Politiker, sage ich jetzt einmal, obwohl ich nicht in ein allgemeines Politiker-Bashing einstimmen möchte, die tendenziell von diesen Systemen profitieren, weil sie sich in diesen Strukturen bequem gemacht haben, ja, dass die großen Reformer auftreten. Ich glaube, wesentliche Innovationen, wesentliche Bewegungen, wesentliche Veränderungen haben ihren Ausgangspunkt in der Zivilgesellschaft. Und das ist in Österreich deswegen besonders schwer, weil es in Österreich nie eine Revolution gegeben hat. Also ich glaube, dass vieles sich in Österreich erklären lässt mit dem Faktum, dass die Demokratie den Österreichern immer nur zufällig zugefallen ist. Ja, in den Wirren der Geschichte hat sich etwas ergeben, was dann eine Demokratie war, nur zumindest vorübergehend und eh nur erhäubert. Ja, die Österreicher sind nie auf der Bastille gestanden und haben sich die Demokratie erkämpft. Ja, und ich glaube, dass das in unserer Mentalität sehr tief drinnen steckt. Ja. Nach wie vor, naja, wir sind nicht mehr das Großreich, aber den Kaiser hätten wir schon ganz gern. Deswegen haben wir tendenziell eine Tendenz zu einem starken Mann. Die da oben sollen es für uns richten, die schimpfen zwar, aber wir wollen uns selber nicht Gedanken machen, wie es prinzipiell anders aussehen könnte. Und solange wir nicht auch so agieren, bürgerlich im besten Sinn des Wortes, ja, dass wir die Dinge für uns selbst auch in die Hand nehmen und das artikulieren, was uns wichtig ist und auch die Veränderungen einfordern, die notwendig sind. Nur auf die Politik zu hoffen, glaube ich, ist zu wenig.
Gut, der Kuno Haas meldet sich noch einmal. Ist das innerhalb der Grünen nur ein Thema oder ist das oder wird das kontroversiell nur diskutiert? Oder
also wir haben ganz kurz dazu, wir haben diese Berechnungen mit dem Institut für Finanzwissenschaften an der WU gemeinsam mit dem Grünen Parlamentsclub durchführen lassen. Allerdings ist die Diskussion ein bisschen eingeschlafen, weil man sich über diese Frage, was tun mit den Sozialversicherungen, nicht wirklich drüber getraut hat. Ja? Also unter uns gesagt, da agieren die Grünen manchmal auch zutiefst österreichisch. Dieses Problem, dass die Geringverdiener unter den hohen Sozialversicherungsbeiträgen leiden, das hat sich auch schon herumgesprochen. Also das ist meinen Freunden im Parlamentsclub durchaus bewusst. Allerdings den Schritt Sozialversicherungsbeiträge und Sozialversicherungen abschaffen, das ist doch zu steil. Deswegen macht man es ein bisschen österreichisch und überlegt sich, man höre und staune, Negativsteuern einzuführen, damit die Wenigverdiener sich die Sozialversicherungsbeiträge leisten können. Ja. Und da habe ich gesagt, also da sollte man nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube es nämlich nicht. Und ich glaube auch, die Grünen könnten sich einmal an die Sache heranwagen.
Conno. Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Wie wird es denn da weitergehen, politisch in die Richtung? Wenn man die heutigen Meinungsumfragen von gestern und heute, die da durch die Medien gegeistert sind, FPÖ erster Platz bei den 15- bis 29-Jährigen, Grüne am zweiten, Piraten am dritten, SPÖ und ÖVP teilen sich den vierten und den fünften Platz. Die eine Feststellung, wo geht's hin langfristig? Zweite Ding, genau diese Generation kriegt die größten Schulden geerbt, kriegt den größten Wasserkopf in der demografischen Entwicklung, sprich die meisten Pensionisten, die meisten Pflegefälle. Und ich rate meiner Tochter, wenn das so weitergeht und sie nichts ändert, wirst du den Generationenvertrag aufkündigen müssen, weil gleichzeitig lässt es die nicht studieren. Sei es über Studiengebühren, sei es über Studienzugangsberechtigungen. Rohstoffe gibt's nicht. Also was bleibt über? Dass du diese Schulden zahlen kannst, die wir dir hinterlassen, die höchsten in der Geschichte der Republik, bei 72% vom BIP, und die meisten Pensionisten und die meisten Pflegefälle, und dafür tun wir da nur einen Mühlstein um und lassen die nicht studieren. Und dann sollst du den Generationenvertrag einlösen, für den du nie gefragt worden bist, ob du diese zweiseitige Willensvereinbarung, was ja ein Vertrag ist, überhaupt machen willst. Und ich sage aber, so ein kleines Indiz war 2009 Uni brennt. Ich glaube, da kommt was in der nächsten Zeit. Und wenn man jetzt so schaut, ich meine, wir sind nicht die, die in 15 Jahren am Ruder sind, wie wir da alle sitzen.
Jo, vielleicht das so.
Ja, das, was du richtig sagst, das ist auch in der politischen Debatte schon aufgetaucht, die Pensionistendiktatur. Ja, also wenn man sich's wirklich durchdenkt, ja, irgendwann einmal wird die absolute Mehrheit der in Österreich lebenden Menschen in Pension sein im Extremfall, ja, wo auch extreme Meinungen schon dahin gehen, dass man ab einem gewissen Alter das Wahlrecht verlieren soll, ja. Teile ich nicht, ja, sage ich auch gleich dazu, ja, aber da kommen ziemlich turbulente Sachen auf uns zu, ja, das muss uns klar sein, ja. Ganz abgesehen von allen anderen Problemen, die wir noch haben, was Energiefrage, Umweltfrage, Klima und so weiter betrifft, ja. Also die nächsten Jahrzehnte werden spannend.
Wir leben in spannenden Zeiten. Gibt's noch so was wie ein Schlusswort von dir, oder war das jetzt schon?
Ich danke für die für das Interesse.
Gut, ja, danke. Die Martina Bruckner macht noch ein.
Volker Blass, ich danke dir im Namen der Oberösterreichischen Landesleitung herzlich für deinen Besuch in Oberösterreich. Ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen bei uns, weil die Fragen waren zwar spannende und sehr hochkarätig, aber die hochkarätigste kommt ganz sicher beim persönlichen Ausklang und Gespräch beim Buffet, zu dem wir Sie ganz, ganz herzlich einladen. Einladen möchten wir Sie auch zu unserem Sommerfest am 21.06., also nächste Woche. Wir hoffen jetzt schon auf schönes Wetter. Ich denke, die Regenwolken haben hergegeben, was sie hergeben konnten. Die Chancen stehen zumindest statistisch nicht schlecht. Es findet nicht wie auf der Einladung angegeben in der Landgutstraße statt, sondern an der Donau im Fischerhäusl in Linz-Urfahr. Zeit bleibt gleich, 19 Uhr am 21.06. Wenn Sie an weiteren Veranstaltungen und Informationen über die grüne Wirtschaft interessiert sind, schauen Sie dann und wann auf unsere Webseite www.grünewirtschaft.at. Hier finden Sie allgemeine Informationen aus dem Bund und bundesländermäßig getrennt dann auch die Veranstaltungen. Jetzt darf ich Werbung für Oberösterreich machen, insbesondere in Oberösterreich. Laufende Infos können Sie auch über unsere Newsletter beziehen, so Sie nicht ohne dies schon bekommen. Wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterin, Frau Edeltraut-Klose, die gern bereit ist, Ihre Daten aufzunehmen. Ja, und ansonsten wünsche ich uns allen jetzt noch einen schönen Ausklang am Buffet und ich danke für Ihr Kommen und wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön.